Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Das heißt dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Heute eine große Weltpremiere. Der Abgefahren-Podcast nimmt international auf und darum ein herzliches Willkommen nach Mexiko an die Nele.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit euch zu quatschen, auch wenn es vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche gibt, die man sonst nicht so hat.
Wir nennen das Atmosphäre und ich habe noch zwei Atmosphären mit dabei, nämlich den Jan und den Thomas. Hallo.
Ja. Danke.
Mach mal Windgeräusche, ne?
Danke, dass wir für die Atmosphäre sein dürfen. Hallo zusammen, hallo Nele.
Schön, dass hallo du Nele, schöne Grüße über den Teich.
Danke zurück.
Wir sollten vielleicht gleich, das kann der Axel gerne machen, erklären, wer Nele ist. Aber ich wollte nur vorab sagen, ich finde das immer ganz toll, wenn wir auch die Frauenquote mal wieder so ein bisschen anheben. Also es ist eh so sehr männerlastig hier. Ich freue mich immer, wenn Frauen hier mal zu Wort kommen. Und das ist heute endlich mal wieder soweit. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Thomas, du hast natürlich recht, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob man die Nele vorstellen muss, aber ich glaube, alle Hörer des Abgefahren-Podcasts kennen den Camper-Style-Podcast. Insofern habe ich gedacht, müssen wir keine echte Vorstellungsrunde machen, weil Nele natürlich die Macherin hinter dem Camper-Style-Podcast ist und mit, ich weiß es nicht, 400 Folgen oder was ihr schon habt, auch deutlich vor uns liegt und insofern wahrscheinlich gut bekannt ist.
Respekt, das ist schon echt eine Hausnummer. Ich weiß, was das bedeutet.
Ich glaube, ehrlich gesagt, 400 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so auf 300 kommen wir wahrscheinlich langsam, ja.
Puh, jede Woche, ne? Er veröffentlicht normalerweise wöchentlich und das ist dann natürlich schon eine lange Zeit, die ihr das macht und kommen eine Menge Folgen zusammen zu vielen interessanten Themen. Wir haben euch ja auch schon öfter zitiert sozusagen, auch in der letzten Episode noch zum Lithium, zu den Lithiumbatterien hattet ihr mal auch eine tolle Folge mit dem André und greifen wir auch gern darauf zurück. Ja, aber heute gar nicht unser Thema, wo haben wir schon geklaut, sondern wir drei Jungs, wir haben uns ja ohne groß nachzudenken ein Wohnmobil gekauft und da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum eigentlich und wäre es nicht viel schlauer gewesen, sich vielleicht einen Wohnwagen zu kaufen? Und da habt ihr ja auch was auf der Webseite und ich zitiere mal kurz, vielleicht mögen euch auf den ersten Blick ein Van oder Wohnmobil praktischer erscheinen, aber es wäre ein Fehler, den guten alten Wohnwagen von vornherein aus den Überlegungen auszuschließen, denn er bietet eine ganze Menge Möglichkeiten und Vorteile. So steht's da und insofern... Ja, sag uns mal, ihr seid viel gereist und habt immer noch kein Van oder Wohnmobil, sondern einen geliebten Wohnwagen. Wie kommt's?
Also da hat sich tatsächlich jetzt in den letzten Monaten was getan. Wir haben jetzt zusätzlich einen Campingbus uns gekauft, der ist aber noch nicht ausgebaut. Warum, erzähle ich dann gleich später noch ein bisschen was dazu. Aber bei uns war es tatsächlich so, dass uns der Wohnwagen für unsere Bedürfnisse am praktischsten erschien. Die initiale Entscheidung war aber gar nicht besonders gut durchdacht, ehrlich gesagt, sondern ich hatte als Kind schon wirklich diesen Traum vom Wohnwagen, warum auch immer. Meine Eltern sind keine Camper, die haben sich da auch nie für interessiert. Aber ich fand es immer so spannend, dass man sein Häuschen einfach hinten dranhängen kann, irgendwo abstellen und dann halt vor Ort auch was unternehmen kann. Und im Grunde ist es auch genau der Hauptvorteil, den wir für uns beim Wohnwagen sehen, weil wir waren ja sehr, sehr lange komplett in Vollzeit unterwegs damit. Das waren 3 bis 4 Jahre, in denen wir durch ganz Europa gereist sind. Wirklich, ja, im Grunde 365 Tage im Jahr mit kurzen Unterbrechungen dann für Mexiko, Überwinterungen. Aber das war da so unser Zuhause. Und wenn man so viel reist, auch gemeinsam als Paar, dann braucht man ja auch mal irgendwie eine Möglichkeit, getrennt voneinander was zu unternehmen. Das heißt, einer konnte halt auf dem Campingplatz bleiben und das machen wir nach wie vor so. Der andere geht einkaufen, unternimmt was, geht mit dem Hund raus oder sonst was. Und wir haben halt nicht das Problem, dass wir im Grunde für jede kleine für jede kleine Unternehmung oder für jeden Einkauf dann alles abbauen müssen, Parkplatz suchen müssen für größere Fahrzeuge, sondern wir können dann halt einfach unser Zugfahrzeug nehmen und irgendwo in die kleinen Dörfer fahren, auf die Märkte gehen, was wir halt sehr gerne machen und sind da relativ unabhängig oder mal das Fahrrad hinten draufpacken und irgendwie, was weiß ich, irgendwo hinfahren, um eine Radtour zu machen und haben eben dann nicht immer das große Fahrzeug dabei. Das war so die Grundentscheidung, dann auch beim Wohnwagen zu bleiben. Und wir sind da sehr zufrieden mit, wobei wir natürlich auch die Nachteile sehen, die so ein Fahrzeug hat. Wir können uns nicht einfach mal irgendwo hinstellen und da übernachten, sondern wir müssen trotz weitestgehender Autarkie natürlich immer gucken, ist es erlaubt? Brauchen wir irgendwas in dem Moment, weil wir natürlich auch weniger Wasservorräte haben als zum Beispiel in einem ordentlichen Wohnmobiltank. Also es ist schon für und wider und das war eben dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir legen uns zusätzlich noch so einen kleinen Van zu. Wir haben uns für einen Citroën Space Tourer entschieden, aber hätte jede andere Marke auch sein können in der Größenordnung, weil wir da eben uns erhoffen, dass wir dann vor Ort noch mehr Flexibilität haben, auch einfach mal den kleinen, das kleine Zugpferd zu nehmen, irgendwo hinzufahren, mal ein, zwei Nächte zu bleiben und dann eben zum Wohnwagen zurückzukehren.
Ah, okay, die Kombination hinter dem Citroën ist dann der Wohnwagen angehangen. Also.
Genau.
Ah ja, okay. Mhm.
Was habt ihr jetzt für ein Zugfahrzeug?
Wir hatten einen Skoda Yeti bisher und haben da eben festgestellt, dass wir eigentlich wirklich am Limit sind, auch was die Beladung angeht, weil wir natürlich immer über ganze Monate weg sind. Also ich sag mal, wir sind jetzt nicht mehr in Vollzeit auf Reisen, aber trotzdem immer 2-3 Monate am Stück. Und wir arbeiten ja auch von unterwegs, das heißt, wir haben entsprechend Equipment dabei. Wir haben einen Hund dabei, der hat mehr Zeug als manches Kind wahrscheinlich. Und da waren wir wirklich an der Grenze, was die Zuladung an sich angeht, aber auch die Ladungssicherung vor allem. Wir hatten immer ein schlechtes Gefühl, weil wir halt mit Euroboxen im Kofferraum rumfuhren. Und da haben wir gesagt, irgendwann muss eine Lösung her, mit der wir auch eine sichere Ladungsverteilung hinbekommen. Und wo wir halt auch im Innenraum einfach ein bisschen mehr Platz haben, um mal sich reinzusetzen bei Regen, mal schnell irgendwie was zu frühstücken oder so. Und sind dann eben auf die Citroën Jumpy bzw. Space Tourer Klasse gekommen, weil die halt noch so ein Alltagsfahrzeug auch ist. Also wir haben den Yeti abgegeben, wirklich schweren Herzens, ein ganz tolles Zugfahrzeug für alle, die auch nicht so wahnsinnig viel Anhängelast brauchen. Der kann bis zu 2 Tonnen ziehen. Und das war wirklich ein tolles Auto, was wir 9 Jahre hatten, ohne jegliche Probleme, außer mal einen Kupplungsaustausch. Und aber jetzt eben durch die Umstände haben wir dann entschieden, dass eine Nummer größer sein darf.
Nele, ich fange noch mal ein ganz klein bisschen weiter vorne an, denn ich und wir haben ja keine Ahnung von Wohnwagen. Jetzt weiß ich, dass ihr einen Wohnwagen der Marke Fendt benutzt. Und ich weiß sogar, dass Fendt quasi so die Mercedes-Klasse unter den Wohnwagen ist, richtig? Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Budget-Modell, sondern das ist halt schon so die bessere Klasse von Wohnwagen, glaube ich. Ja?
Genau. Fendt und andere wie Tabat zum Beispiel, also das dürften so die High-End-Geräte sein auf dem deutschen Markt und Kabe dann natürlich als absolute Luxusklasse, aber Fendt gehört definitiv zu den Premium-Anbietern in dem Bereich, ja.
Aber das ist trotzdem ein, ich sag jetzt mal, normaler Wohnwagen, wie ich ihn mir vorstelle. Es gibt ja inzwischen ganz verschiedene Varianten von Wohnwagen, also angefangen mit diesen tropfenförmigen Teardrops, die so eine etwas andere Form haben, die dann nach hinten so schräg verlaufen und bis hin zu irgendwelchen geländegängigen Varianten davon und so. Das ist ja nicht mehr so einfach, der Wohnwagen, wie ja vielleicht früher mal, es gab ein Modell und das war's, sondern es ist ja inzwischen vielfältig geworden, so ähnlich wie bei den Wohnmobilen ja auch, wo es natürlich von kleinem Kastenwagen ausgebaut bis hin zu Riesenliner mit Slide-Out gibt. Genauso umfangreich, glaube ich, ist es inzwischen auch bei den Wohnwagen, die es auch in sehr, sehr groß und sehr, sehr breit auch mit Slide-Outs und sonst was gibt. Ne?
Ja, und wir haben uns eben, also wir hatten früher einen eigenen Wohnwagen, den gibt es auch immer noch. Das war ein Geschenk meiner Eltern zu unserer Hochzeit, weil die eben wussten, dass wir uns das wünschen. Und mittlerweile sind wir eben Partner von Fendt. Die stellen uns alle 2 Jahre ein Sponsorenfahrzeug zur Verfügung, mit dem wir dann reisen dürfen. Und da haben wir jetzt 2 Modelle schon getestet, was eben auch dann in die Produktentwicklung mit einfließt. Und jetzt im Mai kommt dann das nächste Modell, sobald wir aus Mexiko wieder zurück sind, was dann eine Stufe größer sein wird, weil wir die beiden kleinen Modelle jetzt schon hatten. Und wir haben uns damals eben aus dem Grund, den du genannt hattest, auch für die Kooperation mit Fendt entschieden, weil wir eben wussten, dass das auch Fahrzeuge sind, die diesen Hardcore-Gebrauch aushalten, den wir ihnen antun. Wir waren damit in Albanien, wir waren damit in Portugal durch enge Gassen über Stock und Stein im Wald am Strand unterwegs und da muss so ein Wohnwagen schon recht robust sein.
Übrigens muss ich auch noch mal ein bisschen zurückspulen, weil der Axel eben sagte, wir haben uns für Wohnmobile entschieden und bei mir war das keinesfalls leichtfertig, also keine leichtfertige Entscheidung. Ich sehe uns also wirklich noch, bevor wir dieses Wohnmobil gekauft haben, über die Messe gehen und wir sind tatsächlich auch in Wohnwagen gegangen und haben uns Wohnwagen
angesehen. Nein, Thomas, ja, das kannst du nicht öffentlich sagen hier.
Thomas ist raus.
Ich sag das voller die E-Mail-Adresse löschen. Weil natürlich aus rein, soll man sagen, egoistischen Gründen und individuellen Gründen bei uns der Wohnwagen schon eine Option war. Also ich habe ein Zugfahrzeug, welches mir meine Firma zur Verfügung stellt, inklusive Tankkarte. Oh. Also das, da wird natürlich schnell mal der Gedanke groß, dass man sagt, okay, warum soll ich das nicht mit meinem Firmenwagen ziehen? Und dann habe ich schon mal Sprit gespart und das Zugfahrzeug kann das definitiv. Das war definitiv ein Argument, nicht zuletzt, da kommen wir ja vielleicht auch später noch, auf die Kosten, wenn man mal auf die Kosten schaut, was ein Wohnwagen dann im Gegensatz zu einem Wohnmobil an Kosten einspart. Also ich habe kein Fahrzeug, was ich nochmal voll mit Steuer etc. Das kannst du gleich besser erklären, was man da versicherungstechnisch und steuertechnisch da für Unterschiede vielleicht zum Wohnmobil hat. Aber ich habe halt auch nicht diese wahnsinnigen Wartungskosten wie eben beim Wohnmobil. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber ich wollte es einfach nur noch mal sagen, die Entscheidung ist uns gar nicht so leicht gefallen. Und wenn man dann mal einmal in so einem Wohnwagen ist, vielleicht in einer Preiskategorie, die irgendwie so zu einem passt, dann sieht man, wow, es ist ja echt platztechnisch doch mal noch eine ganz andere Nummer als der Kastenwagen, den ich mir vorhin angesehen habe. Also die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich sehr, sehr froh bin, dass der Axel dieses Thema hier rausgesucht hat für uns, weil wir wissen, dass wir eben entsprechend auch Hörer haben, die Wohnwagen fahren und wir da immer relativ wenig zu sagen konnten. Und das ist, wurde echt mal an der Zeit, dass wir das Thema heute mal anpacken. Und ich bin echt froh, dass wir mal über das Thema Wohnwagen sprechen, weil das wirklich verdient hat.
Ja, und das ist ja auch ein total spannendes Thema, weil wie du sagst, die Vielfalt ist mittlerweile auch im Wohnwagensegment so groß. Und ich persönlich bin auch der Meinung, gerade für Einsteiger, die jetzt auch noch gar nicht genau wissen, ob Camping überhaupt so ihr Ding ist, kann das ganz gut sein, erstmal auch mit einem Wohnwagen loszufahren. Und wenn man halt dann merkt, nee, mag ich doch nicht so gern, hat man nicht so viel Geld in den Sand gesetzt wie bei einem Wohnmobil. Wobei gerade bei den aktuellen Preisen wird man es auch wieder loswerden. Aber genau. Das ist halt immer so
unser Ding generell.
Ja, im Moment, also ich kenne da durchaus auch ein paar Geschichten, die nach Jahren ihre Fahrzeuge mit einem dicken Plus jetzt weiterverkauft haben. Gilt für Wohnwagen übrigens genauso. Mhm. Aber ich finde, ein Wohnwagen ist gerade auch für Familien ganz gut geeignet, wenn man sowieso auf Campingplätze angewiesen ist, weil die Kinder vielleicht auch ein bisschen Bespaßungsprogramm benötigen. Und dort dann auch Freunde finden können und man ja auch gerade als Familie nicht so rumzieht wie wir alle paar Tage an einem anderen Ort, sondern sicher dann auch mal eine Woche oder zwei am selben Ort bleibt, dann bietet sich ein Wohnwagen ganz gut an, weil man eben dann auch mit dem Zugfahrzeug ein bisschen flexibler ist, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und das Thema Platz, was du angesprochen hattest, ist natürlich klar, ich habe bei einem Wohnwagen den kompletten Raum zum Leben. bei gleicher Größe. Das heißt, wenn ich jetzt mir quasi die Fahrersitze wegdenke im Innenraum, das ist schon enorm, gerade auch bei den kleineren Fahrzeugen, bei den kompakteren Varianten, wo wirklich jeder Zentimeter zählt, da habe ich natürlich den Innenraum besser ausgeschöpft beim Wohnwagen und kann auch dann im Zweifel Stockbetten oder sonst was unterbringen, was, Entschuldigung, die Hunde melden sich zu Wort, kann dann auch die Stockbetten oder ähnliches unterbringen, was vielleicht in einem kleineren Wohnmobil nicht so möglich wäre.
Absolut.
Okay, also wir reden jetzt aber normaler, also was wir jetzt so im Weiteren besprechen, bezieht sich auf normale Wohnwagen. Also so wie, ob da welcher Preisklasse ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen dahingestellt, aber wir reden jetzt nicht über Spezialvarianten, die geländegängig sind oder die Slides-Outs haben, sondern wir konzentrieren uns mal auf das, was so gängig ist und auch in Frage käme. Interessant übrigens, wo der Thomas das so angesprochen hat und du auch, dass ihr jetzt im Prinzip beides kombiniert so ein bisschen, habe ich tatsächlich letztens bei Fan4Van gesehen, der war auf der CMT und fand diese kleinen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, irgendwas so wie Kuku oder so ähnlich, kleine Wohnwagen, super interessant und meinte, er würde sich mal überlegen, ob er nicht hinten an seinen Kastenwagen dann noch einen Wohnwagen dranhängt für die Kinder und die Familie irgendwie, um das zu kombinieren. Habe ich auch schon gesehen, dass Leute das kombiniert haben und vorne Wohnmobil, hinten Wohnwagen. Hat man natürlich dann sehr viel Platz und viele Kombinationsmöglichkeiten, ja.
Das sieht man übrigens zurzeit in Spanien sehr häufig, lustigerweise, dass die Leute dann mit ganz verrückten Kombinationen, also kleine Wohnwagen und dann einen Geländewagen vorne dran mit Dachzelt oder ein kleines Wohnmobil oder ein Kastenwagen. Und das sind meistens eben Leute, die auch etwas größere Kinder dabei haben, die vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt mit Mama und Papa im Bett schlafen wollen oder in einer umgebauten Sitzgruppe. Und da ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, einfach das Ganze so ein bisschen zu erweitern, um dann eben auch Fahrzeuge, die einen familienunfreundlichen Grundriss haben, dann doch für die Familie auch ausschöpfen zu können.
Habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Wir haben ja eine 14-jährige Tochter und die möchte natürlich auch so ein bisschen Privatsphäre dann haben, ja. Und die Brüder nerven halt und die Eltern sowieso. Der Zeitraum, in dem man das jetzt nutzen könnte, der ist wahrscheinlich doch überschaubar und wir haben auch gar keine Anhängerkupplung am Wohnmobil und das ist dann natürlich auch finanziell nochmal ein Punkt.
Das wäre was, oder? Noch ein zusätzliches Jugendzimmer hinterherziehen.
Ja, schön. Genau. So eine Kuschelhöhle.
Ja. Genau. Hauptsache der Internetempfang stimmt, ne? Das ist natürlich das wichtigste Kriterium dabei.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Ich glaube, das können wir drei auch alle nachvollziehen.
Bei uns auch immer das allererste. Man sieht mich auch oft mit dem Handy über irgendwelche Camping- und Stellplätze laufen, auf der Suche nach irgendwelchen Strichen vor dem Einchecken. Da denken die Leute wahrscheinlich auch manchmal, ich bin total bescheuert, aber die wissen ja nicht, dass wir arbeiten müssen. Also kann ich gut verstehen, gibt sicher auch Stoff für eine eigene Folge, dieses Thema.
Das stimmt. Du hast es schon angesprochen, dass ihr nicht überall stehen könnt und damit meinst du, denke ich jedenfalls, dass auf den Wohnmobilstellplätzen üblicherweise Wohnwagen nicht erlaubt sind oder nicht zugelassen sind. Das hat schon scheinbar teilweise rechtliche Gründe, vielleicht ist es manchmal aber auch einfach so. Ich weiß nicht genau, was die rechtlichen Gründe dann sein sollen. Und das schränkt das natürlich so ein bisschen ein dann auf Wohnmobil, ja, Stellplätze, die das erlauben, beziehungsweise auf Campingplätze.
Jein, also weitestgehend ist es mittlerweile so. Das war vor 5 bis 10 Jahren noch anders. Also wir sind 2013 so richtig ins Camperleben gestartet, dann mit dem eigenen Wohnwagen. Da war das noch mehr möglich, auch frei zu stehen damit, wenn man eben entsprechend soweit autark war, dass es halt ein paar Tage ging mit Wasser, Toilette, Gasversorgung und so weiter. Man muss sagen, dass der zunehmende Campingboom natürlich dazu beigetragen hat, dass es mittlerweile immer mehr Verbote gibt, auch für Wohnmobile. Das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen können an den Hotspots, wo sich halt dann die Camperinnen und Camper so wahnsinnig tummeln und dann auch der eine oder die andere ihren Dreck nicht mitnimmt und die Toilette ins Gebüsch kippt und was da so alles man schon beobachtet hat. Das sind ja, ich sag mal, keine Gerüchte, die man jetzt nur in irgendwelchen Campinggruppen liest, sondern wir sehen das ja auch selber, wenn wir unterwegs sind, was ich immer sehr schade finde. Und Wildcamping an sich, also sprich mitten im Wald oder so, war sowieso mit Wohnwagen immer sehr problematisch. Es gibt ein paar Länder, in denen kann man das noch machen. Da ist es auch offiziell geduldet, wie zum Beispiel Albanien. Wie lange noch, wird sich zeigen. Dann nutzen wir das auch gerne. Und ansonsten bei Wohnmobilstellplätzen ist es tatsächlich ganz unterschiedlich gehandhabt. Also wir haben viele Plätze auch schon angefahren, wo wir stehen durften. Meistens fragen wir da vorher kurz an, durch einen Anruf oder durch irgendwie eine Frage in einem Forum lässt sich das oder in einer Facebook-Gruppe lässt sich das ganz gut klären meistens. Bei so öffentlichen Stellplätzen von Städten, von Kommunen, gerade auch Frankreich, Spanien, da ist es auch oft so, dass man da stehen darf, wenn auch nicht ganz offiziell, und im Zweifel kommt dann halt morgens jemand vom Ordnungsamt und klopft und sagt, könnt ihr bitte weiterfahren, und dann gibt es da auch überhaupt keine Diskussionen, dass man da nicht anfängt irgendwie rumzustreiten, sondern ja, okay, alles klar, Entschuldigung, danke, wir sind sofort weg. Aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und wenn man halt keine Lust hat auf diese Unsicherheit, dann sollte man mit einem Wohnwagen lieber auf Campingplätze ausweichen und in der aktuellen Situation tatsächlich auch, wenn es ein bestimmter Platz zur Hauptsaison sein soll, eventuell auch buchen vorher, damit man dann nicht mit drei quengelnden Kindern vor der Tür steht und es heißt, nee, leider ist voll. Aber was ich jetzt auch in letzter Zeit zunehmend gerne genutzt habe, beziehungsweise wir, mein Mann und ich, wir sind ja zu zweit unterwegs, sind Privatstellplätze. Also da gibt's mittlerweile auch Plattformen, die private Stellplätze auf, ja, Grundstücken, auf Bauernhöfen, Weingütern, Käsereien, was es da so alles gibt, vermitteln. Und da finde ich sehr schön, weil das hat so ein bisschen Wildcamping-Feeling, vor allem wenn das Betreiber sind, die halt nur eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen ausweisen dürfen, können, wollen. Und da stehen wir teilweise komplett alleine über Tage und haben wirklich Natur drumherum. Es ist wunderschön ruhig und wir stehen aber völlig legal und bezahlen dafür auch was. Und dann ist es so eine saubere Sache. Man kann dann noch im Zweifel in einem Hofladen einkaufen gehen, was wir eh immer gerne machen. Und ich finde, das ist gerade auch für Wohnwagenfahrer eine sehr gute Kompromisslösung.
Spannend, dass das an der Stelle dann möglich ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Also wir haben das schon für uns auf dem Zettel, aber so bei Wohnwagen hatte ich das noch gar nicht so assoziiert, weil ich auch bei der Autarkie irgendwie so ein paar Fragezeichen habe. Also der Standard-Wohnwagen, den ihr ja jetzt auch habt, also ist ja kein Spezialgefährt. Wie ist es, sieht's denn da aus mit der Autarkie?
Wir bestellen bewusst bei Fendt, wir können uns die Fahrzeuge ja selber konfigurieren, wir bestellen bewusst immer Standardvarianten mit ein bisschen mehr, als jetzt vielleicht der normale 14-Tage-Urlauber braucht. Also wir haben zum Beispiel mittlerweile eine Klimaanlage, was wir vorher gar nicht hatten. Braucht man nicht unbedingt, wenn man nicht monatelang im Süden unterwegs ist. Aber was wir dann machen, um das eben dann auch unseren Leserinnen, Hörern zu erklären, ist, wir pimpen die Fahrzeuge dann immer nach unserem Gusto. Im ersten war zum Beispiel dann eine Wasserstoff-Brennstoffzelle drin. Im zweiten eine Powerstation mit faltbarem Solarpanel. Im dritten wird es wahrscheinlich wieder auf eine Powerstation rauslaufen. Das wissen wir aber noch nicht genau. Da sind wir noch im Gespräch auch mit verschiedenen Anbietern, weil wir natürlich relativ viel Energie brauchen. Gastechnisch sind wir so aufgestellt, dass wir immer, wenn wir ins Ausland fahren, eine deutsche Flasche dabei haben und dann eine lokale dazu kaufen, wenn wir länger unterwegs sind, und die dann eben vor Ort auch immer tauschen. Ja, was die Toilette angeht, das ist eigentlich so einer der Hauptfaktoren. Also haben wir jetzt auch schon im Test eine kleine Trockentoilette, die im Van steht. Die kann man dann eben als Erweiterung oder als Ersatz nutzen, wenn die normale Chemietoilette voll ist. Da scheue ich mich immer so ein bisschen, ein Sponsorenfahrzeug so umzubauen, dass man da eine Trockentoilette reinbaut, weil da muss man ja die klassische dann rausreißen. Das geht, glaube ich, nicht. Da werden wir aber auch mal Gespräche führen dieses Jahr. Und Thema Wasser ist auch noch mal so ein Punkt. Wir haben schon einen größeren Wassertank mit 42 Litern drin. Damit kommen wir jetzt mit zwei Personen, da wir es nicht als Trinkwasser nutzen, ganz gut ein paar Tage klar, weil wir auch gelernt haben, über diese langen Reisen sehr sparsam mit dem kostbaren Gut Wasser umzugehen. Aber da müssen wir natürlich dann, wenn wir länger an einem Ort stehen, auch immer mal wieder nachholen. Das ist völlig klar. Also mehr als, ich sag mal, 2, maximal 3 Tage mit Katzenwäsche kommst du mit 2 Personen mit 40 Litern auch nicht aus. Und da machen wir es dann halt so, dass wir dann mit dem Zugfahrzeug einfach ins nächste Dorf fahren und gucken, wo gibt's Wasser. Meistens gibt es dann auch im Süden irgendwelche Brunnen, wo man sich was holen kann, oder man fragt mal nett bei Leuten und gibt denen ein paar Euro dafür, oder man steuert halt einen Stellplatz an und zapft sich da ganz offiziell was.
Das ist eine wunderschöne Begleiterscheinung, oder? Unserer Lieblingsbeschäftigung Campen. Diese die Achtsamkeit.
Kontakte? Nee,
ich meinte, so, Achtsamkeit, ich wollte auf die Achtsamkeit der quasi Rohstoffe hinaus. Ich meine, wenn man überlegt, was man zu Hause in einer Toilettenspülung, in einer Spülung, wie viel Liter man darunter spült?
9 Liter bei uns.
So. No, das wäre jetzt bei so einem Wassertank, wärst du bei 5-mal spülen, bist du durch. Das ist echt wertvoll, dass man lernt, mit Ressourcen umzugehen, mit Wasser, mit Strom, was aber noch?
Also, Diesel.
Gas halt im Endeffekt auch. Ich habe das ja auf unserer Norwegen-Tour halt auch bemerkt, dass man dann schon sparsam ist. Und da lässt du die Heizung halt nicht laufen, wenn du nicht im Mobil bist. So wie zu Hause läuft ständig irgendwie die Heizung. Wer schaltet denn bitte schön zu Hause die Heizung ab? Das sind die wenigsten, die das machen. Und wenn wir dann so unterwegs sind, da achtet man schon ein bisschen mehr drauf. Das wirst du jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr leben, als wir das machen, die wir nur so kleine Urlaubscamper sind. Ja, du,
also bei uns,
das ist dein tägliches Brot, ne?
Ich muss sagen, bei uns hat sich dadurch auch unser Verhalten zu Hause komplett verändert. Also ich werd jedes Mal wuschig, wenn ich sehe, dass da wieder 9 Liter Trinkwasser ins Klo rauschen. Das macht mich fertig. Ich hatte da auch dann tatsächlich Kontakt mit unserem Klempner aus der Mietswohnung, der aber gesagt hat, das geht nicht anders, weil wenn man nicht eine bestimmte Spülmenge hat, dann verstopfen die alten Rohre und so weiter. Also geht bei uns nicht anders, gut fühle ich mich nicht dabei. Und bei mir war aber das Bewusstsein eigentlich immer schon da, weil ich als Kind schon sehr viel mit meinen Eltern in Afrika unterwegs war und da gereist bin, wo ja auch Ressourcen ein großes Thema sind, wo die Frauen teilweise Kilometer laufen müssen, um halbwegs nutzbares Wasser zu bekommen. Und habe dann im Anschluss nach dem Abitur 3 Jahre in Mexiko gelebt, wo man halt auch viel mit Stromausfällen und nicht vorhandenem Trinkwasser zu kämpfen hat. Und dadurch war ich da schon sensibilisiert. Aber wenn man zusätzlich halt noch jeden Liter Wasser eigenhändig heranschaffen und dann auch wieder wegschaffen muss und dann auch die Energie so wertvoll geworden ist, dann führt es schon bei uns auch dazu, dass wir zu Hause sehr, sehr darauf achten. Und wir haben eigentlich jedes Jahr immer Rückzahlungen bei unseren ganzen Nebenkosten in der Mietswohnung, weil wir einfach kaum was verbrauchen, ne? Also wir stellen uns halt auch nicht eine halbe Stunde unter die Dusche und lassen da das Wasser laufen. Ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn es jemand macht, aber für mich ist es halt einfach nichts. Bei uns ist alles sehr sehr schonend und da geht's gar nicht ums Geld, sondern tatsächlich um die Ressource selber, weil ich auch immer denke, irgendwann haben wir halt den Planeten aufgebraucht, ne?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Überleitung zum Grauwasser da jetzt herstellen soll. Aber ist das auch war flüssig. Etwas auch flüssig. in meinem Vorurteil haben Wohnwagen keinen Grauwassertank. Ist das so oder ist das?
Also die meisten Standardmodelle haben keinen fest verbauten Grauwassertank, sondern so ein rollbares Abwassertaxi. Da haben wir auch aufgestockt jetzt schon mal auf 40 Liter und wollen jetzt schauen, ob beim neuen Modell sich ein Grauwassertank verbauen lässt. Das ging bei den anderen beiden aufgrund der Bauart nicht. Da hatten wir schon geguckt. Das wäre aber unser Wunsch. Und ansonsten steht im Moment zur Debatte so ein Marke Eigenbau Abwassersystem mit PVC-Rohren zu machen, wo man halt dann eine bestimmte Menge Grauwasser auch nochmal fest verbaut mit sich rumfahren kann. Aber es ist auch schon uns passiert, dass wir halt kein Grauwasser entsorgen konnten und dass wir dann das Abwassertaxi einfach in den Wohnwagen gepackt haben und dann an der nächsten Stelle ausgeleert haben. Grundsätzlich könnten wir Grauwasser eigentlich überall hinkippen, weil wir sowieso nur Öko-Zeug verwenden als Seife und Spülmittel und so weiter. Wir machen es aber nicht, weil es auch einfach scheiße aussieht, um ehrlich zu sein. Also wenn dich da jemand sieht oder wenn dann der Nächste kommt und da ist eine Pfütze mit Seifenschaum, dann sieht es einfach beschissen aus. Und man will ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir schon immer den Leuten erzählen, bitte nehmt alles wieder mit.
Ja,
Siehst ja auch von außen nicht, was das für eine Seife ist. Ich meine, von
daher, das ist genau der Punkt. Ne?
Genau, wenn da ein bisschen genau. Schaum ist, dann denkst du auch so, super.
Kannst du nicht einfach laufen lassen und der Nächste, der sieht, denkt, ach ja, die machen das ja auch, dann meinst du es halt auch mit meinen Tensiden. Ja, super.
Aber das ist ja erstaunlich, warum werden denn in den Wohnwagen keine Abwassertanks verbaut, einfach weil das so selten benutzt wird oder so. Aber es wäre doch auch für Wohnwagen einfacher, wenn das in einem Tank ist und ich es dann am Ende vom Campingurlaub irgendwo entsorge. Aber es reicht dann wahrscheinlich von der Menge her nicht, ne?
Also ich bin nicht sicher, was der Grund ist. Das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage, das auch mal mit Herstellern zu besprechen. Als einen Grund könnte ich mir vorstellen, dass einfach die Leute, die Wohnwagen nutzen, bisher zumindest immer, es ändert sich ja gerade ein bisschen, sehr stark auf Campingplätzen unterwegs waren und da dann halt die öffentlichen Sanitäranlagen genutzt haben, sodass da gar nicht so wahnsinnig viel angefallen ist. Eine andere Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es natürlich mit dem Wohnwagengespann dann nochmal schwieriger ist, über diese Entsorgungsrinnen zu fahren, weil die teilweise ja gar nicht für die 13, 14 Meter Länge oder mehr konzipiert sind, die man mit dem Wohnwagengespann hat. Und dann muss man da ewig rumrangieren, was auch nicht allen Leuten liegt, dann rückwärts fahren mit Wohnwagen und so weiter. Vielleicht auch deswegen, aber ich glaube, die Haupterklärung ist tatsächlich, dass die Leute eben sehr stark die Sanitäranlagen frequentieren.
Ich könnte mir noch zwei weitere Punkte vorstellen. Das eine ist Gewicht, weil auch die Wohnwagen haben ein Gewichtsproblem irgendwann.
Auch,
und das Zweite ist, die auf die Campingplätze fahren, also die besseren Campingplätze haben oft ja auch schon Entsorgungsstationen bzw. Grauwasseranschluss direkt am Platz. Mhm. Das heißt, da schließt du nur den Schlauch an und lässt es reinlaufen. Habe ich tatsächlich mit dem Wohnmobil auch schon mal gemacht.
Auf solchen Campingplätzen sind wir nie unterwegs. Bei uns ist immer alles bucklig und krumm und wir müssen alles schleppen.
Das ist ein Relikt aus alter Zeit, wo wir noch im Zelt unterwegs waren, weil wir da immer noch hinfahren und sozusagen mit der gleichen Truppe, nur alle haben aufgerüstet, fahren wir da immer noch hin, weil es einfach, hat sich so ergeben.
Ich finde diese Idee auch total charmant und ich habe auch schon einige Plätze gesehen, wo es diese sowohl Frischwasser direkt für deinen eigenen Platz gab, als auch eben Abwasser, ein Abwasserloch. Ich sträube mich so ein bisschen dagegen, weil dann musst du ja auch irgendwie ein Rohr oder einen Schlauch haben, wo diese Suppe durchläuft und das musst du ja idealerweise wieder mit dir mitführen und ihr wisst, in einem Kastenwagen gibt es keinen abgeschlossenen Raum, das heißt, irgendwo würde dieser muffelige Abwasserschlauch liegen.
Ich habe auch einen Schlauch, den ich benutze, um zum Beispiel schon mal, es gibt ja so Stationen, wo du dann entsorgen kannst, wo du dann aber nicht drüber fährst, sondern wo du dann mit so einem Schlauch reinlaufen lassen musst. Also hier an der A3 in Hahn gibt es noch eine. Du spülst die nachher durch und dann ist auch alles raus. Also das ist nicht das Problem. Also das ist das kleinere Problem, glaube ich.
Nur dann idealerweise nicht verwechseln.
Besser ist. Nee, der ist auch, was hat denn der Durchmesser? Drei, vier, fünf.
Ich habe tatsächlich auf Fehmarn einen gekauft, weil wir nämlich auch so einen Stellplatz hatten, wo das möglich war. Und wenn man dann nicht extra fahren will, habe ich extra einen gekauft, so einen Baumarkt, dann da so einen Schlauch mit so ein bisschen Adapter Dings und dann passt das. Ja Mensch, okay, also das heißt, da war jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Vorurteil, sondern das passte meine Beobachtung vom Campingplatz schon ganz gut, dass die wenigsten Wohnwagen irgendwie so einen Grauwassertank haben. Das ist natürlich dann schon auch eine Einschränkung, was die Autarkie angeht. Aber du hast ja schon gesagt, man kann natürlich so ein Grauwassertaxi sich dann da drunter stellen, wo es dann aufgefangen wird und das natürlich auch fest verschließen und so geht es natürlich schon, ne? Wie sieht's denn mit Stauraum aus bei euch? Ist ja unendlich groß, so ein Wohnwagen, also passt da ja dann auch unendlich viel rein.
Also wir hatten ja zuletzt einen sehr kleinen Wohnwagen, der hatte, jetzt muss ich wieder die Maße schätzen, ich würde mal so schätzen 4 Meter Nutzlänge ungefähr im Innenraum. Und trotzdem muss ich sagen, dass über unsere vielen Reisen hinweg der Stauraum eher mehr als weniger geworden ist, also eher leerer als voller, weil wir wirklich gelernt haben, dass man nicht für jeden kleinen Pups irgendwie ein eigenes Gerät mitnehmen muss. Und wir achten natürlich mittlerweile auch bei Neukäufen drauf, dass die Sachen möglichst multifunktional, faltklappbar, wie auch immer sind. Und deswegen hatten wir jetzt tatsächlich noch nie so ein richtiges Stauraumproblem. Was auch wichtig ist, dass man sich das vorher mal genauer anguckt, weil selbst wenn viel Stauraum vorhanden ist, egal ob bei Wohnmobil oder Wohnwagen, heißt es noch lange nicht, dass man den auch ausschöpfen darf, was die Zuladung angeht. Also sprich das Gewicht, was man dann noch ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen reinpackt. Da fallen viele ordentlich auf die Schnauze und uns ist es bei unserer ersten langen Tour, die war gleich ein halbes Jahr, das war unsere Hochzeitsreise, ist uns das auch passiert, dass wir halt den, also wir hatten uns überhaupt nicht mit dem Thema Camping vorher groß beschäftigt. Wir haben einen Wohnwagen gekauft und sind damit losgefahren und hatten irgendwie nichts, ne? Und haben dann alles so mit der Zeit gekauft. Und wir haben halt auch ohne Ende da reingeladen, was, weil es halt ging. Haben dann noch vorne zwei Fahrräder auf die Deichsel gepackt mit so einem Deichselträger. Und haben dann irgendwann, nachdem die 14.000 Kilometer Tour zu Ende war, den mal auf eine Waage gestellt und sind fast umgekippt, weil wir halt völlig überladen unterwegs waren. Und das war auch mit ein Grund, warum wir übrigens Camperstyle gegründet haben, weil wir gesagt haben, Mensch, da gibt's doch so viele Punkte, die man als Einsteiger einfach nicht weiß und die einem auch keiner sagt. Und dann haben wir eben angefangen, die mal alle aus unserer eigenen Erfahrung zusammenzutragen und haben das Magazin gestartet. Und das wird ja immer mehr, was man beachten muss, weil die... Die technische Ausstattung wird immer ausgefeilter, aber auch das, was man so denkt, dass man unterwegs braucht an Zusatzausrüstung und Ausstattung, wird auch immer mehr, weil das Angebot natürlich größer wird und das Komfortbedürfnis der Menschen auch größer wird. Und da neigt man halt gerne mal dazu, die Fahrzeuge so voll zu packen, dass man hinterher theoretisch selber gar nicht mehr mitfahren könnte. Und deswegen, ja, Stauraum ist in jedem oder fast jedem Wohnwagen, zumindest bei den Standardmodellen, meist reichlich vorhanden. Aber es ist keine gute Idee, alles voll zu stopfen.
Okay. Aber das ist bei uns ja auch so.
Ja, aber ich glaube, da wollte der Axel drauf hinaus. Das ist nämlich auch so ein Klischee, ne? Dass dann die fünfköpfige Familie, die drei Wochen in Urlaub fährt, da erstmal alles irgendwie reinschmeißt hinten in den Wohnwagen, möglichst noch ungesichert.
Ja.
Und das geht halt nicht. Das ist das, was wir jetzt damit natürlich dann auch sagen wollten.
Und beim Wohnwagen ist es insofern noch ein bisschen unproblematischer, in Anführungszeichen, weil zur Zuladung ja nicht die Menschen dazu zählen, weil die ja nicht im Wohnwagen reisen, so wie in einem Wohnmobil. Aber ich habe natürlich die Problematik, dass so ein Anhänger sehr schnell ins Schlingern und Schleudern kommt, wenn der falsch oder überladen ist. Und das ist eine richtig gefährliche Sache, die ganz viele Leute wirklich unterschätzen, was das anrichten kann, wenn so ein 1,3 bis 2 Tonnen Ding an deiner Anhängerkupplung auf einmal aus dem Gleichgewicht kommt. Und da hat es schon die schlimmsten Unfälle gegeben. Deswegen legen wir da immer so großen Wert darauf, den Leuten wirklich von Null an zu erklären, wie man so ein Fahrzeug richtig belädt, weil es eben nicht nur auf die Menge der Beladung ankommt, gerade beim Wohnwagen, sondern auch auf die Ladungsverteilung, dass man eben möglichst viel um die Achsen herum platziert. Das ist beim Wohnmobil noch mal ein bisschen anders, weil die durch die vier Räder etwas stabiler schon von Grund auf im Fahrverhalten sind. Aber so ein schlingernder Anhänger ist schon echt eine unangenehme Sache.
Da gab es mal auf der Messe irgendwie vom ADAC so einen interessanten, also wie so ein Rollband, wo dann so ein Modell drauf fuhr. Dann haben die das mal vorne beladen, hinten beladen, mal mehr Gewicht vorne. Also wie gesagt, mehr vorne drauf, mehr hinten drauf. Und du siehst sofort, wie das Ding ausbricht. Das
haben wir auch mal gefilmt beim ADAC in so einem Fahrsicherheitszentrum.
Habe ich das sogar bei euch gesehen.
Das war sehr, sehr beeindruckend im negativen Sinne, ja.
Ja. Und da möchte ich nicht im Auto sitzen, wenn ich ehrlich bin.
Okay, nee,
da zieht dir das Auto richtig weg. Also da hast du keine Chance mehr, das aufzuhalten. Wenn sich das einmal aufschaukelt, dann hängst du im besten Fall in der Leitplanke und im schlimmsten Fall rollst du halt irgendwie in Gegenverkehr rein oder riecht es sonst irgendwelchen wirklich schlimmen Schaden an.
Das heißt, beim Stauraum ist es wahrscheinlich ähnlich wie beim Wohnmobil, ne? Also wir haben jetzt genug Stauraum, Jan glaube ich auch, Thomas ein bisschen weniger, außer bei den Batterien. Aber bei der Zuladung scheint es ja dann doch komplizierter zu sein, einen Wohnwagen richtig zu beladen als eben ein Wohnmobil, wo sich meistens die Zuladung ergibt, weil es nur hinten Zuladungsmöglichkeiten gibt eigentlich. Ich habe da auch immer Scherze drüber gemacht, dass wir noch Luft bei der Zuladung auf der Vorderachse haben, aber ich es nicht so sinnvoll finde, die ganzen Getränke vorne in den Alkoven zu laden.
Nee, ja gut, beim Wohnmobil hast du natürlich die verführerische Heckgarage und wenn das einen großen Überhang hat, dadurch, dass die Heckgaragen meistens ja auch sehr hoch sind, kommen da die ganz schweren Sachen rein, Fahrräder, Tische, Stühle, Vorzelt vielleicht noch, wenn man eins hat. Und da kann es natürlich auch mal dazu führen, dass da der Popo ein bisschen wackelt. Aber es ist aus meiner Sicht nicht so problematisch wie beim Wohnwagen.
Dadurch, dass der Wohnwagen normalerweise eine Achse hat und deshalb natürlich ganz anders darauf reagiert. Ne? Genau. Du hast das Thema Zugfahrzeug vorhin schon ein bisschen angesprochen und hast Werbung für einen Skoda gemacht. Aber ihr habt jetzt euch für ein anderes Fahrzeug entschieden, was wahrscheinlich auch eine ähnliche Zuglast hat von, was hast du gesagt, 2 Tonnen vorhin, glaube ich.
Wir haben jetzt 2,3 Tonnen, weil der neue Wohnwagen 2 Tonnen Gesamtmasse haben wird und wir wollten ein bisschen Luft haben.
Das ist ja, glaube ich, sind schon größere Fahrzeuge, ne? Also ich weiß, wir haben einen Ford Galaxy und der kann, glaube ich, auch so in dem Niveau ungefähr ziehen, so um die 2 Tonnen rum. Und ich hatte mal, ich habe mir mal einen Anhänger geliehen und habe mich gewundert, dass er so langsam ist und habe hinterher festgestellt, dass der Anhänger, das war so ein Kippanhänger mit Hydraulik, dass der Anhänger allein schon 1,5 Tonnen gewogen hat. Ja, also
mehr als viele gut. Wohnwagen.
Ja, genau. Dafür konnte der aber auch Dinge, die viele Wohnwagen nicht können. Nein, aber auf jeden Fall beim Zugfahrzeug muss man dann schon ja auch ein bisschen drauf achten, ne? dass man da das richtige Zugfahrzeug hat, was dann auch zum Wohnwagen passt, ne?
Ja, das ist wirklich auch ein ganz entscheidendes Kriterium, dass man dann auch Spaß am Reisen hat. Also ich rate immer dazu, bei der Zuglast nicht aufs letzte Kilogramm zu gehen. Man sollte, auch wenn die Anhängelast ja anhand des tatsächlichen Gewichts des beladenen Wohnwagens gemessen wird und nicht an der zulässigen Gesamtmasse, die im Fahrzeugschein steht, würde ich da immer gucken, dass ich da nicht mich so knapp hinkalkuliere, dass ich dann im Zweifel halt beim Überholen ein Problem bekomme. Was auch für mich ein ganz entscheidender Faktor ist, ist die Stützlast der Anhängekupplung. Wir hatten zum Beispiel beim Skoda Yeti nur, ich glaube, 75 oder 80 Kilo Stützlast, was für ganz, ganz viele Wohnwagen nicht ausreicht, weil viele Wohnwagen so ein bisschen buglastig sind. Was heißt, dass dann schon relativ viel Gewicht auf die Anhängekupplung drückt und dann ist ja vorne beim Wohnwagen noch der Deichselkasten, wo die Gasanschlüsse sind. Das heißt, mit 2 Gasflaschen habe ich dann schon meine Stützlast überschritten, da sind aber dann noch keine Fahrräder auf der Deichsel und da ist auch sonst kein Equipment im vorderen Bereich des Wohnwagens. Und ich kann eben aus den genannten Gründen nicht sagen, ja, dann lade ich halt einfach alles Schwere ins Heck. Dann hebt sich vorne die Deichsel ein bisschen hoch, die Stützlast wird entlastet, weil dann habe ich wieder das Gleichgewichtsproblem und die Schlingergeschichte. Das heißt, man sollte also da gucken, dass man möglichst ein Zugfahrzeug bekommt, was eine relativ hohe Stützlast hat. Die meisten abnehmbaren Anhängekupplungen haben meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach eben immer nur diese 75 bis 80 Kilogramm. Wir haben jetzt deswegen eine fest verbaute Anhängekupplung. Das muss man sich halt dann überlegen, ob sich das fürs eigene Reiseverhalten lohnt, sowas im Zweifel dann nachrüsten zu lassen. Da gibt's ja sehr gute Anbieter, die das auch nachträglich verbauen können mit einer hohen Stützlast.
Was ist denn eine hohe Stützlast?
Also wir haben jetzt 92 Kilogramm, gewünscht hätten wir uns 100, aber wir hatten eh schon Probleme, einen Wagen zu finden in der aktuellen Marktsituation. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt zuschlagen, auch wenn der jetzt nicht perfekt ist. Aber also natürlich toll ist immer 100, aber ich würde mal sagen, so 90 wäre ein echt guter Wert schon. Damit ich eben ein bisschen flexibler bin, auch was Gas und generell die Geschichten im Deichselkasten und unterm Bett und solche Sachen angeht.
Hätte ich jetzt fast noch mehr erwartet, so wenn du sagst, also als von hohe gesprochen hat, habe ich gedacht, ja, die Differenz ist größer, aber gut.
Thomas, okay, weißt du denn, was dein Ducato hat? Also weißt du die Anhängerlast?
Leider nicht. Ich habe ja die Anhängerkupplung primär für den Fahrradhänger ausgesucht und montieren lassen und noch als Notoption für den Pferdeanhänger, falls ich doch mal irgendwann den Firmenwagen nicht mehr haben sollte, dass wir irgendwie eine Chance hätten, den Pferdeanhänger zu ziehen. Aber ich habe mich um die technischen Daten nicht gekümmert, wenn ich ehrlich bin.
Kommt erst,
ja, machen die wenigsten und man weiß ja auch, wenn man einsteigt, meistens gar nicht, welche Fragen man stellen muss. Also wenn man es wüsste, würde man sie ja stellen. Aber wenn ich jetzt zu einem Händler gehe und sage, ich möchte gern ein Auto oder ich möchte gern einen Kastenwagen, dann fragt er nicht, ja, müssen Sie damit einen Wohnwagen ziehen? Ne, da muss man ja selber mal drauf kommen.
Genau.
Und es ist für Einsteiger gar nicht so einfach, da diese ganzen Themen zu überblicken.
Ist ja im Übrigen auch natürlich, ich glaube, deswegen hatte der Axel das auch unbedingt mit in unsere Liste aufgenommen. Also wenn man vor der Wahl steht, Wohnmobil oder Wohnwagen, dann ist das natürlich ein ganz, ganz heikles Thema. Wenn ich jetzt sage, ich lege mir einen Wohnwagen zu, weil ich vielleicht an sich mit der Art des Urlaubs klarkomme, mir aber dann vielleicht ein anderes Zugfahrzeug erst noch zulegen muss, ist das natürlich schon wieder so eine Sache, die sich ein bisschen ja gegenüberspielt. Ne? Das ist dann nicht so.
Ja, zumal jetzt die Stützlast mit 100 Kilo oder so eben auch nicht bei einem Opel Corsa zu finden ist. Ne? Also selbst wenn du sonst einen Opel Corsa für ein super Fahrzeug hältst und dann mit so einem Amarok da oder wie die heißen, Amarok, glaube ich, ne, durch die Gegend fahren musst, der dann 12 Liter Diesel verbraucht, nur damit du 150 Kilo Stützlast hast. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, Ducato liegt wohl bei 150 Kilo. Also Nele, Ducato.
Mega.
Thomas verhandelt gleich über den Preis nach der Aufnahme.
Nee, ist mir zu groß als Alltagsfahrzeug. Ich finde die super schön auch. Ich mag die wirklich gerne und ich hätte auch gern einen, aber eben nur als zusätzliche Geschichte. Und ganz ehrlich, das ist für uns überdimensioniert, so viele Fahrzeuge zu haben. Wir haben eh schon so einen kleinen Fuhrpark, weil wir hier in Mexiko eben auch noch einen alten VW Bulli stehen haben. Mit dem es jetzt dann auch die Tage mal an den Strand geht für einen Monat. Und wir versuchen schon, also Camping an sich ist durch die Anreise mit Auto und den erhöhten Spritverbrauch durch Anhänger hinten dran oder eben durch die Größe der Fahrzeuge ja sowieso nicht unbedingt die nachhaltigste Reiseform, sage ich jetzt mal. Und da versuchen wir schon so halbwegs unseren Fußabdruck dann wenigstens in puncto Ressourcen ein bisschen kleiner zu halten. Aber ja, Ducato wäre schon für später dann mal irgendwie ein Traum, da nochmal einzusteigen. Oder irgendwas mit Allrad dann direkt, das weiß ich noch nicht.
Ja.
Jetzt als nächstes haben wir auf der Agenda einen Punkt stehen, das hatte ich eben schon mal angedeutet. Wollen wir mal schauen, die Kosten so ein bisschen versuchen gegenüberzustellen? Also nicht, damit meine ich nicht die Anschaffungskosten, die sicherlich auch, können wir auch gerne drüber sprechen. Aber was ist denn zum Beispiel der Unterhalt? Was gibt es da für Unterschiede zwischen Wohnwagen und Wohnmobil? Also ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Ahnung, was ein Wohnwagen an laufenden Kosten mit sich bringt.
Da erwischt ihr mich jetzt für die aktuellen Fahrzeuge tatsächlich ein bisschen kalt, weil wir da ja Versicherung und Steuer nicht selber bezahlen.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch mit unserem eigenen Wohnwagen deutlich günstiger als bei einem motorisierten Fahrzeug. Also
denke ich mir.
Für unseren alten Wohnwagen zahlen wir Vollkasko, soweit ich weiß, irgendwas um die 300 Euro Versicherung und Steuer aktuell keine, weil er abgemeldet ist. Wir lassen nur die Versicherung laufen, falls er geklaut wird, weil mein Herz dran hängt. Aber Steuer war aber auch wenig, also deutlich weniger als bei unserem PKW, das kann ich schon mal sagen.
Ansonsten hat man an laufenden Kosten sowas auch wie eine Inspektion, TÜV-Abnahme, ja. Das weiß ich von unserem Pferdeanhänger, da ist es auch so, also die steht auch an.
Aber die sind günstiger, oder? Also ein Anhänger-TÜV ist deutlich günstiger, als jetzt mit einem Wohnmobil zum TÜV zu fahren. Ich glaube, du warst noch nicht, ne? Also ich war ja letztes Jahr und da muss man natürlich auch mit Abgas und so weiter, was der Wohnwagen natürlich alles nicht muss, ne?
Ansonsten habt ihr beim Wohnwagen auch das Thema Gasprüfung, ne? Das
ja, die ist ja momentan ausgesetzt.
Genau.
Wir machen die aber natürlich trotzdem, weil es ja auch zur eigenen Sicherheit dient. Also die machen wir sogar teilweise jährlich, weil wir halt, wie gesagt, mit unserem Fahrzeug über Stock und Stein immer rumpeln und da sich eher mal was lösen wird als bei Leuten, die halt einmal im Jahr nach Italien fahren und da 14 Tage stehen bleiben über die Autobahn. Ne? Das ist ein großer Unterschied, aber ich würde wirklich den Leuten empfehlen, die uns zuhören, schaut da nicht auf die paar Euro, sondern lasst die trotzdem alle 2 Jahre ganz normal machen, weil die ist ja nicht ausgesetzt, weil sie nicht sinnvoll ist generell, sondern weil es da eben Unstimmigkeiten bei den Messgeräten gab. Und Ja, es ist auch ein Versicherungsthema, so wie uns von unseren Versicherungspartnern gesagt wurde. Also wenn ich jetzt bei einem Fahrzeug, egal ob Wohnmobil oder Wohnwagen, keine Gasprüfung machen lasse, weil die jetzt ausgesetzt ist, dann kann es halt passieren, dass eine Versicherung sich querstellt, wenn ein, wie sagt man da, ein Gas-related Unfall sozusagen passiert. Also irgendwas, wo Gas ausströmt, irgendwas, wo Gas die Ursache des Unfalls ist, dann kann es da halt sein, dass die Versicherung nicht einspringt und da muss man sich dann mal überlegen, ob sich das lohnt, die paar Euro sich einzusparen, wenn man dann hinterher halt vielleicht irgendwie einen Riesenschaden hat, vielleicht sogar, wo Personen geschädigt werden.
Gut, dass du das gesagt hast. Wir hatten es hier auch schon mal in der Sendung und wir sind uns da, glaube ich, wir drei auch uns einig, dass ja das was macht. Also ich habe es auch dieses Jahr machen lassen, egal ob es gerade Pflicht ist oder nicht, das ist für mich selbstverständlich. Es ist auch fürs eigene Gefühl einfach. Ja. Ein gutes Gefühl zu wissen, da hat ein Fachmann drüber geguckt und wir hatten das nämlich hier besprochen, dass ja die Leitungen dann mit Druck abgedrückt werden und geguckt wird, ob da auch wirklich nicht irgendwo eine Undichtigkeit ist und das sollte es einem auf jeden Fall wert sein. Das ist genau richtig, dass du das so gesagt hast.
Ich habe gerade ganz kurz schnell mal eine Recherche gemacht bezüglich der Versicherung. Also das fängt ganz preiswert an bei 40 Euro im Jahr.
Für die reine Haftpflicht.
Für die reine Haftpflicht, genau. Und sobald ich eine Casco dazu tue, ist es klar, dann ist natürlich sozusagen die Neuwertversicherung da drin. Da bin ich schnell bei 280 Euro, 380 Euro, je nachdem, was man da für Casco mit und ohne Selbstbeteiligung tut, nimmt. Aber das ist natürlich die Neuwertbeschaffung und die ist ähnlich wie beim Wohnmobil. Je höher der Neuwert ist, desto höher ist natürlich auch der Wert. Und das, ich glaube, das spielt sich in etwa gleich wieder. Die reine Haftpflicht ist verschwindend gering, tatsächlich. Das so als kleinen Seiteneinwurf. Weil
vielen Dank, dass du uns da nochmal ausgeholfen hast, weil da ist bei mir immer, Zahlen sind sowieso ein schwieriges Thema bei mir, aber dann noch aktuelle sowieso.
Ja, ist ja alles. Das ist jetzt auch nur ein schneller Check bei irgendeinem Versicherer hier, um mal zu sehen, wo liegen wir überhaupt, um eine Größenordnung zu haben, ne? Weil das ja gerade aufkam. Gut. Kleiner Seiteneinwurf, aber ich wollte euch eigentlich gar nicht unterbrechen, ich wollte es nur nicht zu spät reinfahren.
Ja, wir waren beim Thema Kosten. Genau. Eigentlich bin ich ja auf den Zug laufende Kosten als erstes aufgesprungen. Ich weiß nicht, wollen wir auch nochmal sprechen über Anschaffungskosten?
Gerne.
Wie sieht's da aus? Ich meine, das ist natürlich schwer zu vergleichen. Ne? Wie vergleicht man jetzt einen 6 Meter Kastenwagen, so wie ich ihn fahre, oder meinetwegen ein... Wie lang sind eure Dinger? 7 Meter und?
Und, genau.
Wie vergleicht man den jetzt mit dem Wohnwagen, damit man sich die Kosten mal gegenüberstellt? Das ist ja schwierig. Ne? Du hattest das schon gesagt, das Platzangebot kann man sowieso nicht vergleichen.
Also am einfachsten, wenn man sich mal Kostenvergleiche angucken möchte, ist natürlich, wenn man innerhalb eines Herstellers schaut, was kosten die Wohnwagen, also bei denen, die eben beide oder alle drei Fahrzeugtypen anbieten, Wohnwagen, Wohnmobil und Van. Da ist zum Beispiel Hobby so ein Anbieter. Das ist ja eher preislich die Einsteigerklasse, auch was die Robustheit angeht. Und da, finde ich, kann man das immer ganz schön sehen, wenn man schaut, wie ist die Ausstattung, weil ich kann natürlich nicht ein voll ausgestattetes Wohnmobil mit einem sehr rudimentär ausgestatteten Wohnwagen vergleichen, sondern es muss ja ungefähr sich in derselben Klasse abspielen. Und da sieht man dann ganz schön, dass natürlich bei einem motorisierten Fahrzeug auch mit der ganzen Elektronik, die da heute drin steckt, ein sehr viel höherer Preis dahinter steht als bei einem gleichwertig ausgestatteten und gleichwertig großen Wohnwagen. Insgesamt kann man aber ja sagen, dass bei allen Fahrzeugtypen die Preise in der letzten Zeit durch die Decke geschossen sind. Erstmal durch den anhaltenden Campingboom und dann kam noch Corona dazu in einem Jahr, wo wir eigentlich alle in der Branche erwartet haben, dass sich das so langsam ein bisschen einpendelt und der Markt stagniert. Und dann kam noch mal ein Rekordjahr dazu. Und jetzt beobachtet man so langsam, dass es erste Anzeichen gibt, sage ich mal ganz vorsichtig, dass die Preise sich vermutlich in näherer Zeit wieder einpendeln werden auf ein Niveau, was halbwegs normal ist, auch wenn man Inflation berücksichtigt. Aber es war völlig irre, was da die letzten 2 Jahre alles angeboten wurde, auch an Gebrauchtfahrzeugen zu Preisen, die wirklich völlig utopisch waren, auch für den Zustand der Fahrzeuge. Ne, man ist ja bereit, auch für gute Fahrzeuge, auch Gebrauchte, entsprechend Geld zu bezahlen. Aber das waren wirklich Fantasiepreise, die dann aber bezahlt wurden.
Was würdest du jetzt sagen, wo liegt man ungefähr bei einem Wohnwagen-Wohnmobil-Vergleich? Ist das die Hälfte ungefähr bei einem ähnlich ausgestatteten?
Ich würde mal schätzen, so ein Drittel wahrscheinlich, bis die Hälfte maximal. Also wenn ich jetzt mal so in der Klasse gucke, in der wir unterwegs sind, also die Fendt-Fahrzeuge, die wir bisher hatten, was ja eher, haben wir gesagt, im Premium-Segment ist, da geht's bei den mittleren Größen so bei 23.000 bis 25.000 Euro los. Und dann gucke ich mir halt mehr oder weniger gleichwertig ausgestattete Kastenwagen und Wohnmobile an und da bin ich in der Regel bei über 50.000. Eher so in Richtung 70, 80
gewesen,
ja. Genau. Eher so in Richtung 70, 80 inzwischen, wenn man so mal über die Messen geht und sich das bewusst anguckt. Und ich habe dann natürlich auch Wohnmobile teilweise, wo ich selber gar nicht weiß, warum die so wahnsinnig teuer sind, weil die Marke jetzt nicht unbedingt für überbordende Qualität bekannt ist, aber wo dann schon eine Eins davor steht. Also sechsstellig. Und also da muss man mit Sicherheit auch noch mal so ein bisschen beobachten, wie sich der Markt da weiterentwickelt. Früher war es so, dass man schon ein sehr gutes, solides Wohnmobil so ab 55.000 bekommen hat, was auch gut ausgestattet war. Heute würde ich da eher noch mal drei Scheine drauflegen müssen, denke ich, für dieselbe Geschichte. Und wir hatten ja jetzt auch zuletzt noch mal Preissteigerungen durch Tarifverhandlungen, die eben in den Fabriken dann auch zu höheren Preisen geführt haben. Also da sind 25-30% Preissteigerung eigentlich im Moment keine Seltenheit im Vergleich zu vor 2-3 Jahren.
Ja. Aber das betrifft ja dann eher beide
alle Fahrzeugtypen. Ne?
Okay, ja, das ist auf jeden Fall ja schon mal ein großer Unterschied. Ne? Da kann man sich dann natürlich schon beim Zugfahrzeug dann nochmal was Größeres kaufen. Ja, bei uns steht jetzt nächster Punkt, die Flexibilität vor Ort, die hast du schon angesprochen.
Das Killer-Argument.
Das Killer-Argument, wobei das ein bisschen davon abhängt, wie man reist. Ne? Also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wenn man natürlich irgendwo hinfährt, dann längere Zeit dort ist, ist natürlich schön, auch dort vor Ort sehr mobil zu sein. Bei den Wohnmobilfahrern ist es ja oft so, dass die das so nicht machen. Also man fährt ja nicht irgendwo hin und bleibt dann da 2 Wochen. Sondern oft fährt man ja 2 Wochen irgendwie durch die Gegend. Kommt vielleicht auch da irgendwo an, am Meer oder wo auch immer. Aber man bleibt nicht unbedingt 2 Wochen auf einem Campingplatz stehen. Und insofern ist es dann natürlich so ein bisschen relativ. Also weil man eh jeden Tag fährt, kann man natürlich auch mal beim Supermarkt anhalten und was einkaufen. Ne? Also da ist jetzt dieser Vorteil, ist so ein bisschen relativ. Aber ich habe, was du gesagt hast, noch gar nicht so drüber nachgedacht, wenn man das sehr lange macht, dieses Reisen, dass man dann auch immer quasi auf Gedeih und Verderb mit einem Fahrzeug natürlich auch immer was zusammen machen muss, während ihr das dann nutzen könnt, während einer im Wohnwagen arbeitet, der andere dann sich einen Markt angucken kann oder was auch immer.
Das, was du ansprichst, ist ja auch genau der Punkt, warum ich immer so betone, dass für uns und für unser Reiseverhalten eben die und die Form die beste ist, weil es gibt ja kein richtig oder falsch. Und wir sehen ja natürlich auch bei unserem Reiseverhalten die Sachen, die uns nerven. Wir reisen normalerweise eher wie Wohnmobilisten. Also wir bleiben 2, 3, 4 Nächte an einem Ort und reisen dann weiter. Und es ist wirklich selten, dass wir mal irgendwo sehr lange stehen, also 2 oder 4 Wochen oder sogar länger. Das ist dann vielleicht, wenn wir mal länger Zeit mit Freunden verbringen oder wenn wir halt sagen, nee, wir brauchen jetzt einfach mal Ruhe und Zeit zum Arbeiten so richtig. Und ansonsten sieht unser Alltag eben so aus, dass wir einen Fahrtag einplanen, dann irgendwie 1, 2 Tage, um uns vor Ort was anzugucken, einen Arbeitstag dazwischen, weil wir ja nicht unser Geschäft dann komplett vernachlässigen können, nur weil wir wieder unterwegs sind. Und dann geht's meistens schon weiter. Und wir kommen halt an und obwohl wir so viel Routine haben beim Auf- und Abbau des Wohnwagens und jeder seine Aufgaben hat, was übrigens auch ein Tipp wäre, den ich vor allem Wohnwagenfahrern mit an die Hand geben möchte, weil es da eben mehr zu tun gibt beim Auf- und Abbau als bei einem Wohnmobil, dass jeder seine Verantwortungsbereiche bekommt, damit man A, weiß, alles ist erledigt und vor allem B, damit man sich nicht ständig gegenseitig im Weg steht, weil das ist auch total nervig und führt dann auch schon zur ein oder anderen Ehekrise, bevor man überhaupt richtig angekommen ist. Stichwort auch Einweisen, ne, dass man da vernünftig seine Einweiszeichen abspricht und nicht einfach wilde Kurbelbewegungen in der Luft macht und dann aufs Fahrzeug schlägt oder so, was wir schon alles immer beobachten. Und selbst bei uns, wo wir wirklich total klar sind, wer was zu tun hat, passieren Fehler und manchmal nervt es auch einfach, wenn wir wieder Stützen kurbeln müssen und wenn wieder das Abwassertaxi drunter gestellt oder weggebracht werden muss. Also es ist nicht so, dass ich den Wohnwagen als die perfekte Lösung ansehe, sondern sie ist einfach für uns in unserer aktuellen Reisesituation die passende. Aber das ist auch was, was wir immer den Leuten mit auf den Weg geben, die dann halt von uns gerne Argumente hören wollen oder was ist am besten, Wohnwagen oder Wohnmobil, sage ich, keine Ahnung. Sag mir doch erstmal, wie viele Leute seid ihr, wie reist ihr? Wollt ihr viel sehen oder wollt ihr lieber einen Urlaub auf einem Campingplatz machen? Also da gibt's so viele Punkte, die man über die Kostenfrage und auch über dieses Thema, habe ich das passende Zugfahrzeug überhaupt am Start hinaus, sich einmal angucken muss und dann auch entscheiden muss, ja, wenn ich mich einmal für ein Grundfahrzeug entschieden habe, brauche ich dann wirklich alles, was ich mir jetzt vorstelle oder brauche ich mehr, als ich mir jetzt vorstelle? Und da ist eigentlich mein einziger Ratschlag und der ist wirklich aus meiner Sicht Gold wert, dass man vorher mindestens ein, zweimal mietet und zwar genau das Fahrzeug, was man sich vorstellt, das perfekt für einen wäre, weil man dann erst sieht, ob es im Alltag wirklich passt.
Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, weil es ja ein Audio-Podcast ist, als Nele das sagte, dass man mal mieten soll, habe ich genickt und die anderen beiden haben mit dem Kopf
geschüttelt. Wir haben auch genickt, also, aber nur quer, horizontal.
Was bedeutet, der eine oder andere von uns hat es nicht getan und der eine oder andere hat es getan. Also ich bin da bei Nele, ich habe das auch getan. Also wir haben es getan.
Also wir haben es nicht getan, muss ich dazu einwerfen. Ja. Wir haben völlig blind gekauft und waren total ahnungslos und wussten ja wirklich gar nichts über dieses ganze Thema. Wir hatten Glück. Also das war wirklich eine reine Glückssache, dass wir beim richtigen Fahrzeug gelandet sind für uns. Aber ich glaube, es ist schon eine andere Sache, ob ich dann im Alltag mal sehen konnte, Sitzgruppe umbauen zum Beispiel ist so ein Thema. Denkt man ja immer, ja, mache ich halt, aber viele nervt's halt im Alltag dann doch. Oder ob der Grundriss generell passt, ob ich die Toilette und Dusche überhaupt benutze oder ob ich mir die schenken kann. Ne? Das sind so viele Punkte. Wenn man mit Kompromissen leben kann, kann man auch direkt ein Fahrzeug kaufen. Aber es gibt eben viele Menschen, und das merken wir ganz stark auch in unserer Camping-Anfängergruppe bei Facebook, die beschäftigen sich unheimlich viel schon im Vorfeld mit diesen Themen. Und die wollen dann das perfekte Fahrzeug haben. Und da sage ich, da müsst ihr vorher mieten. Das kann euch keiner abnehmen, die Entscheidung.
Also ich würde schon sagen, dass das sehr schwer ist. Also beim Mieten, also ich habe da so ein bisschen, ich verstehe, was du meinst und das hat natürlich auch was für sich. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen ähnlich ist, wie man mit einem Mieten von einem Haus nicht unbedingt entscheiden kann, ob ein Eigenheim irgendwie das Richtige ist, weil es halt einfach was komplett anderes ist. Ich kann an meinem Wohnmobil ja tun und lassen, was ich will und in gewissen rechtlichen Grenzen, aber grundsätzlich mal, wenn ich der Meinung bin, da muss ein Ladebooster rein, dann wird halt einer eingebaut und sowas weiß man gar nicht, wenn man sich ein Wohnmobil mietet, ne? Also ob da jetzt ein Ladebooster drin ist, ob die Batterie voll ist oder ob das eine Lithium-Batterie ist und so weiter, wenn man da gar nicht so tief einsteigt. Ne? Also
ich glaube, es geht auch um die rudimentäre Frage, zum Beispiel, ob überhaupt ein Campingurlaub in Frage kommt, weil das war nämlich bei uns der Grund, warum wir uns überhaupt ein Mobil geliehen haben, weil wir gar nicht wussten, ist es überhaupt eine Art und Weise, mit der wir jetzt in Zukunft Urlaub machen wollen?
Ja,
und da kam die Idee, das mal zu probieren.
Das ist auch völlig legitim. Entschuldigung.
Und ob man man zum Beispiel eher einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil oder ein Kastenwagen-Typ man mit dem gewählten Grundriss gut klarkommt oder ob einen was stört oder ob irgendwas verzichtbar wäre. Und die technischen Geschichten, die kann ich hinterher sehr gut lösen über Nachrüstungen. Aber was ich eben in den allermeisten Campingfahrzeugen, zumindest in Wohnmobilen und Wohnwagen, nicht lösen kann, sind grundsätzliche Umbauten von Sitzgruppe, Betten und so weiter, weil eben viele Wohnwagen so aufgebaut sind, dass die Möbelstücke tragende Elemente sind. Also die kann ich nicht einfach rausreißen, weil mir sonst unter Umständen die ganze Statik von dem Fahrzeug zusammenbricht. Das ist bei einem Kastenwagen nochmal ein bisschen anders, weil das ist ja ein normaler Transporter, der ausgebaut wird. Aber viele Campingfahrzeuge werden meines Wissens eben so gebaut, dass quasi der Kern steht und dann nur noch die Wände drum gesetzt werden. Und da ist es dann natürlich schwieriger, größere Geschichten im Nachgang zu beheben, die mich vielleicht stören. Ausnahme wäre, die klassische Kassettentoilette gegen eine Trockentoilette auszutauschen. Das lässt sich relativ einfach noch bewerkstelligen, wenn man da auch ein bisschen geschickt ist. Aber so generelle Umbauten sind da eher problematisch.
Da hast du natürlich recht. Also der Grundriss, der lässt sich natürlich letztlich nicht mehr ändern. Aber wenn ich jetzt eben an uns denke, dann ist es einfach auch so, dadurch, dass dann eben die Kinder größer und älter werden, da ändert sich das so dynamisch. Da müsste ich mir quasi jedes Jahr ein neues Fahrzeug kaufen, wenn ich da immer perfekt ausgestattet sein muss. Darum muss man dann einfach Kompromisse eingehen. Ne? Aber wie gesagt, ich finde es schwierig und ich finde auch Wohnmobile mieten einen relativ teuren Spaß. Also das ist, glaube ich, das bei stimmt. Wohnwagen nochmal ein bisschen anders, aber Wohnmobile mieten ist auf jeden Fall, wenn man da mehrere ausprobieren will, dann hätte man vielleicht auch schon fast eins gekauft. Ne?
Die dürften aktuell wahrscheinlich so bei 150 bis 190 Euro am Tag liegen, ne? Die normalen Fahrzeuge, wo jetzt noch nicht viel Schnickschnack wie Allrad und so dabei ist. Ja, das ist richtig. Und was du ansprichst, Axel, ist ja auch mit Kindern. Da ist es oft so, dass Leute bei uns anfragen, ja, Thema Wohnwagen. Sie haben zwei Kinder, 10 und 12 Jahre alt und wollen jetzt einen Doppelachser mit Stockbetten. Wo ich dann auch sage, überlegt euch, wie lange die Kinder noch mitfahren. Weil die Stockbetten, die kriegt ihr im Zweifel dann nicht mehr ausgebaut. Und vielleicht tut's auch ein kleineres Modell und die Kinder schlafen halt im Zelt oder keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen improvisiert für die 2 Jahre, die sie noch dabei sind. Das hängt natürlich immer von der speziellen Familienkonstellation auch ab und vom Verhältnis auch der Familienmitglieder untereinander.
Ich habe von Kindern gehört, die mit 18, mit 17 und 21 immer noch am liebsten mitfahren wollen.
Oh,
immer.
Wie schön. Das finde ich cool.
Wir werden die nicht los.
Ja, dann müsst ihr euch ein kleineres Fahrzeug kaufen, dann geht's. So ein Teardrop-Wohnwagen zum Beispiel.
Genau.
Nee, aber
die hören das jetzt, die wissen, dass ich sie rausschmeißen will. So.
Nein, das will er überhaupt nicht, der tut nur so cool.
Ja, es ist einfach, ich glaube, man kauft sich natürlich so ein Fahrzeug für mehrere Jahre, das ist einfach so. Und ich glaube, du hast auch durchaus recht, dass unsere Kinder wahrscheinlich einen Wohnwagen bevorzugen würden. Ne? Also die Art, wie man klassischerweise mit einem Wohnwagen fährt, nämlich auf einen Campingplatz und dann da auch mehrere Wochen bleibt. Nur das ist einfach nicht das, was ich machen möchte. Und insofern muss man da einen Kompromiss finden und ja. Genau. Okay, aber was wir auf jeden Fall, also wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, es gibt ja so Campingplatz-TV, ne? Man kommt also, oder man ist auf dem Campingplatz, sitzt auf seinem Stühlchen ja. Und dann kommt jemand und mit dem Platz daneben irgendwie, genau, fängt an zu rangieren und so. Und das ist, also aus meiner Wohnmobilsicht ist das halt so, wenn wir irgendwo ankommen, dann gucken wir halt kurz, dann wird auch auf Keile gefahren und die Markise ausgekurbelt. Das ist dann im Wesentlichen das, was wir tun. Das sollte so innerhalb von 10 Minuten erledigt sein. Und wenn dann Leute mit einem Wohnwagen ankommen, so ist meine Wahrnehmung, ist es halt so, die kommen an und dann bauen die einen halben Tag lang alles Mögliche auf und da wird geschraubt und genagelt und weiß der Henker, also ein Vorzelt und noch was davor und dann werden eine Küche aufgebaut draußen und das und das und das. Die sind also wirklich einen halben Tag beschäftigt, da das alles aufzubauen. Klar, das lohnt natürlich nur für 2 Wochen. Also das macht man natürlich nicht, um dann in 2 Tagen alles wieder einzupacken. Ist das einfach nur meine verzerrte Wahrnehmung oder würdest du schon sagen, dass es oft so ist?
Also ich glaube schon, dass es oft so ist. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen davon abhängt, auf welchen Campingplätzen man unterwegs ist. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das weniger beobachten, weil wir halt sehr viel auf so kleinen naturnahen Plätzen stehen, wo eine höhere Fluktuation da ist, weil die Leute einfach ankommen, die wollen auch gar nicht, also denen ist der Campingplatz nicht so wichtig, sondern die wollen dann eher wandern gehen oder Radfahren oder was weiß ich, irgendwelche Unternehmungen in der Umgebung machen. Und da verwendet man dann nicht so viel Sorgfalt auf das, was so auf dem Campingplatz an Lebensraum da ist. Bei uns ist es im Grunde ähnlich wie bei euch. Wir kommen an, wobei manche Leute das bestimmt auch lustig finden, weil mein Mann dann immer mit einer App den Sonnenstand checkt und dann den Wohnwagen auch genau nivelliert haben möchte. Und mir ist es halt mehr oder weniger wurscht, wenn der ein bisschen schief steht. Ich bin da nicht so perfektionistisch. Aber generell, wir bauen halt auch meistens, aber auch nicht immer, die Markise aus. Dann kommt der Tisch und die Stühle raus, kurbeln runter, hier der Wassertank drunter fertig, ne? Und ich denke, dass gerade aber auf größeren Campingplätzen, wo die Leute auf längere Standzeiten eingestellt sind, genau das passiert, was du halt beschrieben hast mit Vorzeltaufbau, der dann wirklich auch, wenn man da nicht wirklich Routine hat, mal über 2 Stunden oder so gehen kann, was mir halt persönlich viel zu nervig wäre. Wir haben gar kein Vorzelt, weil ich auch nicht so gerne eingesperrt sitze. Und dann diese Außenküchen. Also es gibt viele Menschen, und ich will es auch gar nicht werten, die wollen im Wohnwagen weder kochen noch auf Toilette gehen. Mhm. Meine persönliche Meinung ist halt immer, die Fahrzeuge sind aus einem guten Grund mit einem Herd und mit einer Toilette ausgestattet, und dann nutze ich das auch. Aber wenn das halt jemand nicht möchte, dann baut der draußen erstmal auf, und dann kommt noch der Schuhschrank dazu, und dann kommen noch die Hundehütte. Und also das gibt's auf jeden Fall und auch nicht selten.
Genau, aber weil, und das hatten wir eben das Thema, sicherlich nicht aus trivialen Grund, sondern weil die Leute das möchten. Ja. Das ist deren Art und Weise. Es gibt kein richtig und kein falsch, was wir gerade gesagt haben, sondern die Leute möchten das so. Die sind das jahrelang gewohnt, und das gehört vielleicht auch mit zum Ritual.
Vielleicht beginnt auch damit der Urlaub einfach.
Ja, und dann macht man sich ein Bierchen dabei auf und quatscht schon mal mit den Nachbarn, weil die dann meistens ja auch helfen. Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Es ist halt nicht unsere Art irgendwie, weil mir wäre das auch alles zu anstrengend. Ich bin ja ein grundfauler Mensch. Ich würde am liebsten ankommen und dann sofort mich hinsetzen und Bierchen aufmachen und Zigarette rauchen oder was auch immer. Aber wenn für Leute das halt, wenn denen das nichts ausmacht, da Vorzelt aufzubauen und diese ganzen Geschichten, um Gottes Willen.
Genau.
Genau, so habe ich es auch gemeint. Also es wäre einfach nicht meins. Also ich bin da sehr zufrieden mit, dass man mit Markise rauskurbeln. Das ist da übrigens meine Aufgabe. Also das ist festgelegt. Ich mache alles. Und
Ach, das ist schön. Kannst du das bitte einmal meinem Mann mitteilen?
Es ist ja nicht so viel. Ja, es ist du ja hast es so ja gerade gesagt. Ich kann ja nicht so viel.
Aber ich kenne auch Leute, die zelebrieren diesen Aufbau tatsächlich, ne? So in aller Form. Also es wird wirklich zelebriert, ne? Und mit dem Bier dabei, das ist schon okay. Und dann wird das, dann dauert das dann auch. Und dann das ist auch okay so. Und wir gucken uns das dann an. Wir setzen uns dann schon mal hin und haben das Bier auf und gucken dann zu.
Ich frage ja immer, weil es gibt ja oft dann auch Situationen, wo man sieht, da ist noch das ganze Equipment ganz neu und da sind die Leute ein bisschen unbeholfen. Dann frage ich immer, ob ich helfen kann. Aber ich wäre zum Beispiel bei sowas wie Vorzeltaufbau völlig überfordert, weil ich das noch nie gemacht habe. Das ist dann eher so beim Rangieren, dass man mal mit anpackt, weil beim Wohnwagen, da muss man ja, wenn die Leute kein automatisches Rangiersystem dran haben, muss man ja Hände schieben. Da werden öfter mal ein bisschen zusätzliche Arbeitskräfte angefordert. Aber ich natürlich, wenn jemand sagt, nee, brauchst du nicht helfen, dann gucke ich auch mal gerne, wie der das so macht.
Ja.
Und ich werde ja häufig belehrt von Männern, wie das alles so richtig geht. Das ist immer eine lustige Situation, weil auch wenn wir zum Beispiel irgendwelche Tests machen, so von Rangierantrieben auf irgendwelchen Campingplätzen oder so, wo wir dann halt hin und her fahren müssen, dauert keine 5 Minuten, bis irgendein charmanter Älterer herkommt und dem Mädchen mal zeigen will, wie das richtig geht.
Wobei du alle Varianten austestest, um rechts, links, oben, unten und gegen den Berg fährst und bewusst das zu tun, ja?
Ja, na klar. Geil. Und auch beim Einrangieren. Also ich kann wirklich okay rückwärts fahren mit Wohnwagen, ne? Aber es gibt dann halt mal Situationen, wo es nicht so klappt, weil irgendwo so ein Hubbel ist, wo man ein paar Mal Anlauf nehmen muss, um da drüber zu kommen. Und da sind dann auch immer häufig gerne die Herren zur Stelle und erklären dann die Grundzüge des Rückwärtsrangierens.
Ah, okay. Hervorragend. Das sind die man dann braucht, ne? Schön.
Ja, oder die dann sich neben meinem Mann stellen beim Einweisen, und das ist wirklich auch ein Appell, bitte macht es nicht. Es hat keinen Sinn, wenn 2 oder 3 Leute gleichzeitig mit unterschiedlichen Zeichen einweisen. Entweder ihr fragt dann halt, kann ich helfen, aber einfach daneben stellen und irgendwas schreien und irgendwelche Zeichen machen, das verwirrt den Fahrer halt zusätzlich. Das ist wirklich auch sozial nicht so gut, für die Ehe vor allem.
Ein Notstopp lasse ich noch zu.
Ja, Notstopp ist okay.
Wenn du da hinten einen Baum vielleicht an der Ecke nicht siehst oder so, dann würde ich auch sagen, okay,
oder, stopp mal lieber. Ja, übrigens auch ein ganz wichtiger Tipp, vor allem auch bei Wohnwagen, das haben viele nicht auf dem Schirm, wie hoch Wohnwagen sind. Also die haben dann im Blick, was so über dem PKW alles an Ästen und Zeug rumhängt. Aber denken nicht dran, dass der Wohnwagen ja noch mal ein Stück höher ist. Also da hilft dann tatsächlich jemand, der da auch ein bisschen guckt.
Mhm. Eine Frage, ja, und
Axel, weil du, Entschuldigung, weil du vorhin gesagt hattest, dass alle Wohnmobilfahrer so schnell sind mit dem Einparken und Aufbauen. Also wir sehen immer wieder Leute, die 23 Mal umparken, weil das Satellitensignal da nicht ankommt. Beobachtet ihr das auch?
Wir beobachten das, weil wir alle drei keine Satellitenanlage haben.
Wir ja auch nicht.
Aus Überzeugung.
Das finde ich tatsächlich immer ganz herrlich, weil da die haben die schönsten Plätze teilweise, aber dann wird nochmal umgeparkt mitten in die Sonne, weil der Baum das Satellitensignal blockiert hat.
Ja. Sehr geil ist auch bei schönstem Wetter nur drinnen zu sitzen, um Fernsehen zu gucken. Kriege ich dann auch mal die Krise.
Ja gut, aber da sage ich immer,
wir
wissen ja nicht die Geschichte der Leute.
Genau,
ne? Und für uns ist es zum Beispiel so, bei uns denken sicher viele, wir sind auch total komisch, weil wir den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, mein Mann meistens drinnen, weil der eben bei Dunkelheit arbeiten muss mit Foto- und Videoedition und ich draußen, weil ich die Sonne liebe, aber ich sitze halt auch nur vor der Kiste und glotz da rein. Und da haben sich sicherlich viele auch schon ein bisschen gewundert, warum wir so merkwürdig sind und dann
warum
auch
nicht reden die denn nicht mal miteinander?
Genau, und warum wir dann auch nicht grüßen, weil ich habe dann halt Kopfhörer auf, ich krieg dann auch nichts mit, was um mich rum passiert und bin dann auch nicht so gesprächig, wenn jemand kommt und sagt, na, was machst du denn da, wenn ich gerade in der Videokonferenz sitze. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn das für die Leute halt die Entspannung ist, im Urlaub Fernsehen zu gucken, sollen sie Fernsehen gucken?
Ja, das war jetzt auch nicht so gemeint, aber das ist, ne, das ist diese andere Wahrnehmung dann einfach. Und das mit den Satellitenschüsseln, das ist schon auch auffallend auf den Plätzen. Mhm. Schön.
Du hast es ja gerade schon auch nochmal gesagt, dass ihr eben nicht nur zum Spaß durch die Gegend reist, sondern dass ihr, während ihr reist, eben auch das mit dem Arbeiten verbindet. Also das ist ja etwas, was wir drei alle nicht machen. Also wir fahren ja quasi wirklich nur in Urlaub, wenn wir fahren. Mhm. Ja, so ein ganz klein bisschen. Jan wiegt den Kopf ein bisschen. Aber im Grundsatz fahren wir dann ja wirklich in Urlaub und arbeiten dann nicht. Wie kam es dazu, dass ihr, ich habe den Medien entnommen, dass du vorher auch einen richtigen Job hattest und
einen ordentlichen Job im öffentlichen Dienst, genau.
Wie kommt man auf das schmale Brett, den guten deutschen öffentlichen Dienst zu verlassen als sicheren Hafen, um dann vor einem Wohnmobil arbeiten zu müssen?
Das ist tatsächlich auch was schon in meiner Kindheit entstanden ist, weil ich immer ziemlich viel gereist bin mit meinen Eltern und meine Eltern irgendwann gesagt haben, sie reisen jetzt nicht mehr mit mir, weil ich ab der Hälfte der Zeit angefangen habe zu heulen, weil wir wieder zurück mussten. Und für die war dann halt irgendwie jeder Urlaub zur Hälfte versaut, weil ich dann furchtbar wieder, quasi umgekehrtes Heimweh bekommen habe. Und ich hatte mein Leben lang ganz, ganz großes Reise- und Fernweh. Und wollte eigentlich, also ich habe ja Journalismus studiert, auch ganz offiziell, und wollte eigentlich immer in den Bereich Reisejournalismus gehen, was aber gar nicht so einfach ist und auch nicht so toll, wie man sich das immer vorstellt. Und wusste eigentlich nicht so genau, wie ich meinen Traum vom Leben unterwegs verwirklichen kann, außer halt als Aussteiger, was ich aber nicht sein wollte, sondern ich wollte ja ganz normal in der Gesellschaft teilnehmen, mein Geld verdienen, aber eben mobil. Und irgendwann noch während meiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst kam dann in Deutschland dieser Begriff digitales Nomadentum auf. Das kam damals von einer Schulkollegin von mir, Conny Bisalski, die hat das so in Deutschland ein bisschen eingeführt und ich hatte zufällig Kontakt mit ihr, weil ich das irgendwann mal über Facebook gesehen hatte, dass die eben reist und arbeitet unterwegs mit Blog und so weiter. Und da habe ich mich dann wirklich so richtig zu Hause gefühlt in dem Konzept, weil ich dachte, das ist ja genau das, was ich machen möchte. Einfach ortsunabhängig zu arbeiten, aber ganz normal mein Geld zu verdienen, meine Steuern zu zahlen, Krankenversicherung zu haben und all diese Dinge, die man halt auch so als deutsch sozialisierter Mensch für wichtig empfindet. Und das war dann eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und relativ zeitgleich kam ich dann auch mit meinem Mann zusammen, der ja Mexikaner ist. Und ich hatte früher während des Studiums auch schon in Mexiko gelebt, fast 3 Jahre mit leichten Unterbrechungen. Und wir haben dann auch gesagt, wie wollen wir denn gemeinsam unser Leben gestalten, wenn die eine Familie in Deutschland sitzt, die andere in Mexiko und wir auch noch ein Reisebedürfnis haben zusätzlich. Und während unseres halbjährigen Honeymoons kam dann eben die Idee auf, diese Geschichte mit dem Campingmagazin zu machen, weil wir gesagt haben, ja Mensch, es gibt doch so viele Leute wie uns, die einfach das Campen starten wollen, aber keine Ahnung haben. Und so ist es dann 2015 oder 2014 die Idee entstanden und 2015 haben wir sie dann umgesetzt, ja.
Tatsächlich sowas, Entschuldigung,
ja, Thomas. Nee, alles gut. Ich würde gerne natürlich für den Fall der Fälle, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen doch nicht so ganz wissen, über welchen Podcast wir sprechen, doch noch mal ein bisschen Raum hier für euer Baby geben. Wir hatten jetzt gerade gesagt, Camperstyle Podcast ist dein Baby, aber nicht nur deins alleine. Also dein Sidekick ist der Sebastian, ne? Also ihr beide seid,
genau.
Ihr seid vor den Mikrofonen. Wolltest du dann noch mal so ein bisschen was erzählen? Also du hast es ja gerade schon angedeutet, wie das entstanden ist. Was macht ihr alles? Und ja, wo geht's noch hin vielleicht?
Also der Podcast ist ein echtes Herzensthema von Sebastian und mir. Ist aber tatsächlich als Nebenprojekt entstanden, ursprünglich zu unserem Magazin, heißt auch camperstyle.de. Und in dem Magazin verwursten wir halt ganz viele Themen, von denen wir wissen, dass die Community bewegen. Also das geht los bei wirklichen Anfängertipps mit Checklisten und Basic-Informationen bis hin zu dann auch Tutorials zum Selbstausbau, zum Beispiel zum Bau von einer Solaranlage auf dem Wohnmobildach oder Kaufberatung zu bestimmten Produkten. Also da haben wir wirklich eine sehr breite Range an Themen, haben auch mittlerweile mehrere Autoren, die uns da unterstützen seit ein paar Jahren. Sind insgesamt jetzt, würde ich mal sagen, 15 Leute im Projekt mit Assistentinnen und Pipapo. Und dieses Magazin habe ich ursprünglich mit meinem Mann zusammen gegründet, eben nach der Hochzeitsreise. Mhm. Sebastian und seine Frau kamen nach anderthalb Jahren ungefähr dazu. Und so sind dann immer mehr Projekte entstanden. Und eines davon war eben der Podcast, den Sebastian und ich während der heißen Pandemiephase online gebracht haben. Und der hat sich wirklich auch so zu einem unserer Lieblingsthemen entwickelt, weil wir da halt viele spannende Themen bearbeiten können, auch nochmal auf etwas persönlichere Art mit eigenen Erfahrungen, mit Anekdoten, mit tollen Gästen. Der Axel war ja auch schon mal bei uns. Und dadurch erreichen wir halt auch Zielgruppen, die so Camping-Content ein bisschen mehr nebenher konsumieren möchten. Also ich habe zum Beispiel neulich an meinem aktuellen Wohnort eine Frau getroffen, zufällig an so einem Waldkindergarten, die dann sagte, du bist du die von diesem Camping-Podcast? Ich habe dich an der Stimme erkannt und die hört uns cool. Zum Beispiel immer beim Joggen. Ne? Und gibt dann auch andere, die halt uns auf der Fahrt zur Arbeit hören oder abends zum Einschlafen, was ich auch bei anderen Podcasts gerne mache.
Ich auch.
Und ja, ich finde es super, weil man halt viele Sachen nebenbei machen muss und nicht konzentriert vor einem Artikel sitzen muss. Aber generell greifen wir da mehr oder weniger dieselben Themen auf wie im Magazin, nur bereiten die halt anders auf.
Interessant.
Und warum ist es ein Podcast geworden und kein durchschlagend erfolgreicher YouTube-Kanal mit 2 Millionen Abonnenten?
Weil ich es hasse, vor der Kamera zu stehen. Und Podcast ist halt so unkompliziert, weißt du, bei uns ist jetzt zum Beispiel, also als wir angefangen haben aufzunehmen, war es gerade Mittag. Da hatte ich noch ein paar Krümel von meiner Tostada auf dem Shirt, habe die noch eben weggemacht und bei Videos muss man sich halt immer so ein bisschen mehr vorbereiten und Setting muss dann schön sein. Also wenn ihr jetzt seht hinter mir, ich habe hier jetzt im Video, was wir uns gegenseitig zuspielen, habe ich jetzt einen schönen Bildschirmhintergrund. In Wahrheit liegt ein zerwühltes Bett hinter mir mit Hund drauf. Da kannst du halt dann auch keine Videos machen. Und ich finde Podcasts einfach wahnsinnig schön, weil man sich da auch spontan einfach mal zusammen telefonieren kann. Wir können das über die Distanz Deutschland oder Mexiko-Portugal, wo der Sebastian wohnt, aufnehmen. Oder wir jetzt zum Beispiel, könnten wir mit Video halt irgendwie schlechter machen.
Ja. Okay. Viele Gründe für Podcasts.
Ja, ich liebe Podcasts. Ja, ich höre den ganzen Tag Podcasts.
Ich glaube, echt. Ich glaube, da rennst du hier bei uns rein auf offene Ohren oder offene, offene Türen ein oder wie auch immer.
Offene Mikrofone.
Offene Mikrofone, sehr gut. Ich glaube, wir haben die gleichen Argumente, ne?
Hm. Ja, ich habe auf jeden Fall heute eine Menge über Wohnwagen gelernt, dass manche von meinen Ansichten oder meinen Sachen schon richtig waren und andere dann vielleicht doch noch ein bisschen zu wenig differenziert. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, grundsätzlich fände ich es auch wirklich spannend, sogar als Ergänzung, so dass da den Gedanken gab es. Vielleicht werden sie ja jetzt wieder kostengünstig, dann kommt das vielleicht nochmal in Frage. Muss ich das Töchterlein nochmal fragen.
Ich habe noch, bevor wir jetzt vielleicht so langsam Richtung Abschluss da kommen, ich höre da so eine Abschlusstendenz gerade rein, eine Frage, die mich von vornherein interessiert hat. Ihr seid in Mexiko. Ja. Wie ist euer Auto und euer Wohnwagen, sprich euer Gespann, da hingekommen? Weil ich kenne einige Sachen, wie man Sachen verschiffen kann, weil die das mit den Wohnmobilen gemacht haben. Läuft das mit dem Wohnwagen?
Die haben wir ähnlich? Nicht dabei. Nee, wir haben, also Wohnwagen und Zugfahrzeug stehen in Deutschland. Okay. Und hier haben wir uns einen alten Bulli gekauft, der in Deutschland über keinen TÜV mehr kommen würde wahrscheinlich. und mit dem sind wir hier unterwegs und den bauen wir jetzt hier so langsam ein bisschen aus. Aber das wäre wirklich sowohl kostentechnisch als auch von der ganzen Logistik her zu aufwendig.
Genau.
Weil wir hier den Wohnwagen auch zu wenig nutzen würden und könnten.
Okay, das wären die Anschlussfragen gewesen, wie das dann weitergeht, aber das erübrigt sich ja dann. Ja, super. Okay. Das hat irgendwie brannte diese Frage schon die ganze Zeit. Aber dann ist auch das geklärt.
Sehr schön. Habt ihr sonst noch brennende Fragen?
Auf jeden Fall, nämlich die Frage, vielleicht haben wir ja eine Frage nicht gestellt, wo du denkst, das hätten sie mal fragen sollen, dann hätte ich mal gesagt, wie das Umlaufmaß meines Wohnwagens ist oder so.
Du kleiner Schlingel. Also nein, ich muss aber auch sagen, dass diese ganzen technischen Sachen, die jetzt so ganz basic sind wie Umlaufmaß und solche Geschichten, das ist nicht so meins. Ich beschäftige mich eher gerne mit diesen Lifestyle-Themen und auch mit den, mit den praxisnahen technischen Gerätschaften, die mir dann ganz konkret was bringen, zum Beispiel so eine Powerstation oder so eine Gastankflasche oder solche Geschichten. Die finde ich immer total spannend, weil da habe ich ja richtig was von. Ich habe tatsächlich auch eigentlich nichts mehr, was ich denken würde, was noch wichtig wäre. Was mir persönlich noch ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass ich immer wieder beobachte, dass es so Disharmonien gibt manchmal zwischen Wohnmobilisten, Wohnmobilfahrern und Kastenwagenfahrern, weil da die einen haben dann wieder Vorurteile gegen die anderen. Und da möchte ich gerne noch mal so ein bisschen eine Lanze brechen, dass wir ja doch eigentlich alle dasselbe Hobby haben oder dieselbe Lebenseinstellung und dass man da vielleicht auch so ein bisschen toleranter wird gegenseitig.
Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einwand, denn ich denke, jeder hat sich aus einem bestimmten Grund für diese Variante entschieden, die er da nur gerade nutzt. Und das hat alles einen Grund, aber am Ende, wie du es schon gesagt hast, wir sind alle Camper, wir wollen eine schöne Zeit haben. Ich hatte jetzt persönlich zum Glück noch nie so schlechte Erfahrungen, aber ich weiß genau, was du meinst. Gerade so auch vielleicht so ein bisschen im Netz und so weiter kursieren solche, leider solche Anekdoten, Meinungen, Stimmungen. Aber wir sind dafür da, um das auszuräumen und
um die Brücke zu schlagen.
Genau. Wir wissen, dass wir sowohl Hörer aus der Fraktion als auch aus der anderen Fraktion haben. Und ich denke, das ist bei euch nicht anders.
Ja.
Und das ist gut so. So soll es bleiben.
Ja, das klingt nach Ende. Das war ein schöner Abschluss von Thomas irgendwie, finde ich. Ja, das hat er schön gesagt.
Ja, danke, danke. Ja, wir hatten uns natürlich auch noch eine gewisse Zeit hier geeinigt und ich denke, ich glaube, inhaltlich ist auch alles gesagt. Ne? Also wir haben alles durch und ich fand es übrigens super spannend, um das vielleicht nochmal zu sagen. Also eine Stimme, die man aus dem Podcast hört, denn ich bin ja genau wie Axel und Jan auch, wir sind ja Konsument auch eures Podcasts. Es ist immer ganz freaky, wenn man dann plötzlich mit der Stimme mal so leibhaftig sprechen kann.
Und Gesicht dazu hat vor allem.
Das war sehr, sehr schön. Also da können wir schon mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und ich würde es vielleicht sagen, am Schluss, erzähl uns dann noch, wo du erreichbar bist, wo ihr erreichbar seid, wie man euch kontaktieren oder auch, wo man die Sachen nachlesen kann, einfach nochmal als Abschluss. Also wir geben dir jetzt nochmal ein bisschen Raum, sozusagen Werbung auch für euer.
Ja, vielen Dank. Dann
Projekt
darf
zu
ich
machen.
Jetzt hier nochmal so richtig loslegen.
Hau richtig raus, genau. Obwohl, also wir machen ja keine Kooperationen, ne, haben wir gesagt.
Nee, dann nicht.
Eigentlich ist es auch ganz, ganz schnell gesagt, die zentrale Schaltstelle ist die Webseite camperstyle.de und von da aus erreicht man eigentlich mit wenigen Klicks alle anderen Unterprojekte, unter anderem dann auch den Podcast, und wer uns da schreiben möchte, erreicht uns unter podcast@camperstyle.de. Und ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein mit der Werbung, weil wir wollten uns ja auf die Inhalte konzentrieren. Aber vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht auch nochmal euch oder einen von euch in unserem Podcast zu Gast haben würden. Ich finde es immer sehr schön, wenn man auch zwischen Podcastern oder Bloggern oder was auch immer sich da ein bisschen zusammentut, weil ja jeder auch eigene Sichtweisen mitbringt. Und das haben wir heute gesehen, dass man die ja auch durchaus harmonisch diskutieren kann. Und da können wir ja mal gemeinsam überlegen, welche Themen da eventuell in Frage kommen würden, die vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer spannend sein könnten.
Wir sind offen für alles.
Sehr gut, dann kriegt er bald eine Einladung von mir.
Super, das freut uns sehr. Liebe Grüße auch an deinen Sidekick und an deinen Mann und
Dankeschön.
Wer da noch so alles dahinter hängt, der es vielleicht hört. Liebe Grüße in die Camperstyle-Community.
Vielen lieben Dank.
Und über den großen Teich.
Genau. Oh,
macht
ja.
es gut. Genießt
Danke,
noch den
auch.
Rest des Tages.
Genau.
Das machen wir.
Genießt die Sonne, die es bei uns
ja,
nicht gibt.
Ja, ich gehe jetzt gleich ein bisschen raus.
Oh, sehr schön.
Kann man hier auch. Man kann hier auch rausgehen.
Wir gehen jetzt schlafen, so mehr genau. oder weniger.
Dann gute okay. Nacht und schöne Träume. Vielen lieben Dank nochmal.
Dankeschön.
Lieben Dank.
Okay, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.